Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Okay, dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 186, heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Markus.
Darkness.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallihallo.
Darkness?
Wie Darkness? Darkness? Was? Kennt ihr die Comics nicht? Es gibt eine Comic-Novel, eine Serie, The Darkness. Und ich musste da gerade spontan dran denken. Außerdem ist draußen dunkel.
The Darkness. Ist das sowas wie der Punisher oder ist es?
Der Punisher, ja, etwa. Es ist ein bisschen abgefahrener, habe ich so in Erinnerung.
Es geht. Wie alt warst du, wo du es gelesen hast, dass du jetzt denkst, dass es abgefahren ist?
Wie alt war ich, als ich es gelesen habe? Ich würde sagen so 25.
Das ist schon relativ alt.
Also quasi schon eine Ewigkeit her.
Was, hattest du da schon Internet?
Ja.
Okay, und du fandest es trotzdem abgefahren?
Mhm.
Okay.
Ja. Mein Alter wurde heute auch in Frage gestellt. Ich habe gesagt, ich verwende schon irgendwie KDE seit 17, 18 Jahren und dann wurde ich auch angeguckt und
Gott,
wie alt bist du denn?
Wie alt bist du denn?
Genau, schon so lange. Ja, war ein bisschen kurios. Sozusagen. Mhm. Vielleicht hört derjenige dann zu jetzt gerade dann hallo, weil irgendwie ist gerade auch an der HDM so irgendwie, nachdem wir letztens hier mit ein paar HDM-Leuten gepodcastet haben, macht der gerade seine Runde, so bei den erst zwei Semestern. Also von daher, Grüße an alle, die an der HDM sind und uns gerade zuhören.
Grüße an die alte temporäre Heimat.
Genau. Und Makefu kann zumindest, da er ein paar Mal in den Hallen war sozusagen.
Kann ich mitreden.
Durch die heiligen Hallen geschritten.
Ja, ja. Da haben wir ein paar Sendungen von da gemacht. Also.
Damals.
Was damals? Du meinst vor dem 30-jährigen Krieg?
Der ja, so. 18-jährige KDE-Krieg, oder? Das war der.
KDE hat Krieg? Mit wem? Mit Gnome?
Mit Gnome, so oder? Seit Anbeginn der Zeit.
Naja, KDE gibt es ja länger als Gnome.
Also. Das heißt, die haben gewonnen quasi.
Von daher.
Historische Vorteile.
Ja, feiern doch gerade irgendwie 21 Jahre, 20, 21 Jahre, irgend sowas, ne?
Scheiße.
Ja. Furchtbar.
Immer noch nicht von Gnome gegessen worden. Naja, es kommt noch.
Okay. Apropos Essen. Tote der Woche. Weiß ich nicht.
Wer ist denn gegessen worden?
Ich weiß ja nicht, Walking Dead oder so, die da essen die da auch Leute oder so?
Ja, Essen, die Überleitung war fragwürdig.
Walking Dead, Tote oder nicht? Ja.
Sind ja Untote, die bei Walking Dead rumlaufen.
Genau.
Untote.
Das heißt, das passt nicht zu dem aktuellen Thema, nämlich dass Startcom jetzt leider für immer verschwunden sein wird aus dem Internet.
Und wir wollen doch sehr hoffen, dass Startcom nicht als Untoter zurückkommt.
Oh, ich verrasse es so sehr. Diese gruselige fucking Java-Shit-Webseite, ey.
Ja, die hatten ja zwischendurch mal geupdatet.
Ach, das war ein interessantes Portal.
Ein interessantes Portal.
Ja, dabei hat StartSSL mir heute noch eine Mail geschrieben und gesagt, irgendwie hier irgendein Zertifikat läuft aus, bitte erneuern Sie es doch, locken Sie sich ein. Und ich denke mir so, wait, what?
Also wahrscheinlich einen nochmal geschickt. Kurz
bevor. Die haben bekannt gegeben, dass sie offline gehen, aber noch nicht ihre automatisch verschickten Mails offline genommen.
Ja, genau, also der Eigentümer von Startcom, das waren diese WuSign-Leute irgendwie da aus China, Gedönse, die ziehen jetzt da den Stecker. Und Business scheint ja jetzt auch nicht mehr das Business richtig zu sein.
Nachdem jetzt Let's Encrypt, glaube ich, 30% hat.
Erst 30? Ich glaube, es
ist bestimmt. Nee, sind, glaube ich, auf 30%.
Okay. Ja, Let's Encrypt ist halt schön einfach. Insbesondere wenn sie dann nächstes Jahr endlich mal hier meine Wildcard-Zertifikate starten, dann wird alles noch viel besser.
Dann ist Ingo endlich glücklich.
Ja, dann bin ich endlich glücklich. Genau. Und ja, es ist eh ein bisschen fragwürdiges Geschäft gewesen, aber viele Leute sind damit reich geworden und ins Weltall geflogen, haben Linux-Distributionen gegründet. Also ich meine, man kann eine Menge damit machen oder konnte damit machen. Mittlerweile ist halt so ein bisschen Luft raus, bewegt sich viel am Markt und nachdem Start.com die Zertifikate von denen ja sowieso nicht mehr in den Browsern akzeptiert werden, weil sie so ein paar doofe Fehler gemacht haben.
Kann ja mal passieren.
Ist es jetzt, glaube ich, auch nicht traurig, dass die dann weg sind. Dann nochmal i686, ja, also 32-Bit-Gedönse. Die fallen jetzt wie die toten Fliegen von der Decke, sozusagen. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal? Mhm. Wer war da? Wer hat da aufgegeben?
Ich weiß gar nicht. Ich war nicht da.
Ja, ich guck gerade. Nee, Glas von letztes Mal. Nee, kann nicht letztes Mal. Zumindest haben wir es nicht in den Dingern drin. Da hatten wir Tote der Woche, Glasfaser. Wann hatten wir denn das? Aber es ist noch nicht so lange her auf jeden Fall.
Ich habe es neulich noch auf den Ohren gehabt. Also ja, insofern war ich wahrscheinlich nicht da, sondern ich habe es nachgehört.
Vielleicht waren wir auch einfach, haben wir es auch einfach nicht verlinkt und nur so drüber geredet oder so, wer weiß. Jedenfalls mehr Distributionen sagen dem 32-Bit AD, unter anderem Arch Linux.
Ich glaube, wir haben das schon zwei oder drei Mal drüber geredet, dass die es aufgestellt haben, oder?
Nee. Also bei Arch Linux? Nee. Ich bin jetzt allgemein meinst du?
Nee, ja, auch bei Arch. Ich habe gedacht, ich rede immer darüber, dass sie das quasi wieder mal abstellen.
Ja, so. Du hast doch auch. Wie hieß nochmal diese Distribution, die du benutzt?
Nixos.
Dieses Nixos. Die haben das da jetzt auch ab.
Die abgelinkt. Haben das auch eingestellt, genau. Also für die
haben fürs nächste Release. Arch Linux, genau. Arch Linux stellt es ein. Und OpenMandriva stellt es auch ein. Also es ist.
Was ist OpenMandriva? Gibt's das noch?
Ja.
Das ist ja verrückt.
Naja, es gab Mandriva, gibt's ja nicht mehr die Firma. Ich glaube, war irgendwie so.
Mandrake, war das nicht immer Mandrake?
Nee, Mandrake und Connectiva sind irgendwann zu Mandriva zusammengegangen. Das ist jetzt aber schon. Das ist auch schon mindestens 25, 34 Jahre gefühlt her.
Oh Mann, ey.
Also von dem her.
Das ist alles viel zu lang her.
Ewig.
Sozusagen. Für immer quasi.
Nee, Mandriva war ja so eine französische Firma und die gibt's sozusagen nicht mehr. Und dann gab es, glaube ich, ein oder zwei Open-Gedöns-Nachfolger. Eins ist Open Mandriva und das andere war Mageia ist das andere. Also Open Mandriva und Mageia sind die Nachfolger von Mandriva. Und OpenMandriva hat jetzt angekündigt, dass, ja, also 32-Bit braucht kein Mensch mehr.
And it's sozusagen. Gone.
Genau.
Jo, gut. Was ist eigentlich, also wenn ich dann in 5 Jahren irgendwo im Speicher so eine 32-Bit-CPU finde, da habe ich dann keine Chance, ein aktuelles Linux
zu machen. Debian, kannst du ein Debian nehmen.
Debian bleibt bei 32-Bit, die werden
die, bis in die alle werden für halten. Immer alles unterstützen einfach. Das ist einfach das so. Das
würde ich nicht unterschreiben.
Doch, aber. Die haben, doch, natürlich, die fangen immer nur an, mehr alten Müll zu unterstützen, nicht weniger, ja. Haben die nicht irgendwie letztens angefangen, irgendwelchen anderen alten Müll zu unterstützen? Ich glaube schon.
Ja, aber haben sie jetzt nicht Spark oder irgendwas rausgeschmissen? Die haben auch irgendwas rausgeschmissen auch. Hm. Es werden nicht. Auch ab und zu weniger, doch, es werden auch weniger Architekturen, die sie unterstützen. Weil sie da, weil denen da einfach die Manpower dann fehlt und das keiner mehr pflegt richtig. Also von dem her, irgendwas schmeißen sie auch ab und zu raus. Ich meine, naja, es wird immer noch eine Spezialdistribution bestimmt irgendwann geben, die dann sich auf 32-Bit-Sachen konzentriert. Es ist jetzt halt einfach so, dass die großen, oder bekannteren sich einfach von diesem 64-Bit verabschieden, weil es benutzen halt wirklich keine Leute mehr. Doch, letztens habe ich. Was habe ich denn? Wen habe ich denn? Nee, da hat jemand auf 64-Bit? Nee, er hat ein 32-Bit-System gehabt und hat ein 64-Bit Sachen runtergeladen und ich habe gesagt, ja, das geht natürlich nicht.
Das wird nix.
Das wird nix, aber ich weiß gar nicht, warum der eine 32-Bit, das war eine virtuelle Maschine, glaube ich, installiert hat. Da habe ich auch ein bisschen komisch geguckt. Siehst du, also es wäre einfach einfacher, wenn es nur noch eine Möglichkeit gibt, dann können solche Fehler schon einfach nicht mehr passieren. Da hat sich gewundert, warum das nicht startet. Und ich bin ich rumgegangen, habe geguckt, ja, das so kann es nicht gehen. Das tut nicht. Das eine ist 32, das andere ist 64. Brrr.
Ja, kürzlich musste ich auch nochmal in so einer Container-Diskussion darauf bestehen, dass Container nicht prozessorarchitekturagnostisch sind, sondern da sehr abhängig von sind. Es ist halt einfach, wenn man sich einen Kernel teilt, unten drunter ist es relevant, ob der Container für einen ARM gebaut wurde oder für einen x86.
Ja, oder. Klar. Ja. Okay, also es gibt, ich muss es zurücknehmen, Debian hat ganz, ganz viele Sachen schon gedroppt. Und ist zwar, also wirklich so viele, dass es, glaube ich, mehr gedroppte Plattformen gibt als aktive. Und da ist natürlich auch darunter PowerPC, Spark gibt es tatsächlich noch einen Port.
Echt? Okay. Gut. Ich weiß noch, mein allererstes NAS, was ich hatte, das war Spark, war ein Spark-Prozessor.
Ja. Itanium ist auch quasi leider rausgeflogen, ist discontinued.
Itanium benutzt. Hat eh noch nie jemand benutzt, ja. Außer die drei Leute, die es aus Versehen durch irgendwelche komischen Verträge, aus denen sie nicht mehr rausgekommen sind, irgendwie gekauft haben und es dann in der Ecke verschimmelt ist. Aber abgesehen davon hat es noch nie jemand benutzt.
Ich weiß es nicht. Ich höre auch, also doch. Ich höre immer nur von Leuten, die jemanden mal gekannt haben.
Ja. Die, mal benutzt hat. Die Knebelverträge hatten, die dann leider
irgendwie. Ja, meine alte wurden. Firma, die hatten irgendwie einen Zubringer und der hatte Itanium.
Ja, genau.
Ungefähr so.
Ich kannte da mal jemanden in der Hölle, der hatte einen Itanium, ja. Mhm. Genau.
Genau.
So in der Art. Ja. Ja.
Ich habe auch mal den Let's Encrypt aktuellen Market Share verlinkt, sind gerade 35%, nicht 30.
Ja, Tendenz steigen.
Ja, natürlich. Also es macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Warum sollst du was anderes nehmen, wenn du auch einfach in einem scheiß Browser eins haben kannst, was funktioniert? Und du musst dich dann nicht um irgendwelche bescheuerten Formulare oder irgendwelche unterschriebenen Quatsch kümmern, ja? Dass du da irgendwo deine Unterschrift hinterher schicken musst oder sowas. Das ist schon ein guter Ansatz. Heute ist aber... Ja. Vor ein paar Tagen ist Simple kaputt gegangen, weil sich die Terms of Service geändert haben und dann ist die Checksumme gebrochen und dann konnte keiner mehr irgendwie Let's Encrypt-Zertifikate sich runterladen, ohne dass man updatet. Das war echt ein bisschen unpraktisch.
Aber was ist kaputt gegangen?
Simple, das ist quasi so ein Acme-Client, der Let's Encrypt verwendet auch und der hat quasi die Terms of Service Checksumme hardgecoded in seinem Source Code drin. Und dann haben die sich geändert und dann konnte er nicht mehr updaten. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch.
Das ist unpraktisch, ja.
Aber jetzt ist das quasi wieder alles gelöst, indem man quasi seinen Client updatet auf die letzte Version. Der hat nämlich einen Patch drin, dass es nicht mehr ganz so hart bricht, sondern nur noch, ich glaube, der sagt dir nur noch, dass sich jetzt die Terms of Service geändert haben und du sollst mal gefälligst irgendwo hinschauen oder so. damit du nicht deine ganzen Kinder quasi an deine Neugeborenen direkt an Let's Encrypt verschenkst. Wenn du den Service benutzt, wäre ja echt unpraktisch.
Deine Neugeborenen, okay. Mhm. Ja.
Okay, gut. Ja, genau.
Sollte man nicht tun.
Nee, dann sollte man nicht gut. Deswegen muss man immer alle Terms of Service lesen, ist ja wohl klar.
Mhm, klar.
abends vorm Schlafen.
Nee, zum Schlafen.
Ja, und sich dann wundern, bin ich auf Seite 35 eingeschlafen oder war es schon egal.
Egal, ich fange mal vorne an.
Genau. So, also beim Frühstück, um dann wieder einzuschlafen. Na, eine Endlosschleife.
Das ist doch auch gut. Okay, kommen wir zu den News, oder?
Ja.
Stallman der Woche.
Ja, der Herr Stallman hat mal wieder eine Weisheit verkündet.
Was hat er gesagt?
Das macht er öfter. Der kommt ja immer vom Berg.
Er hat gesagt, Achtung, Trommelwirbel, proprietäre Software ist schuld.
Was? Das würde der Stallman doch nie sagen.
An was jetzt? Am Hunger?
An allen Sachen, an allen bösen Sachen auf der Welt.
Heute an der unkontrollierten Ausbreitung von Überwachung.
Bestimmt.
Okay.
Ja.
Morgen ist wahrscheinlich die Erderwärmung. Proprietäre Software ist an der Erderwärmung schuld.
Nee, da ist Bitcoin schon schuld dran.
Von daher. Quasi.
Ja, er sagt einfach, dass, weil das alles proprietär ist, können wir so nicht so richtig dagegen tun, weil wir kriegen viel zu spät mit, dass die Überwachung stattfindet und wir kennen die Mechanismen nicht genau. Und das ist einfach die böse Digitalisierung. Und dass wir, dass die Gesellschaft immer weiter und überall diese Technologie einsetzt, ohne darauf zu bestehen, dass die Technologie offen sein muss und man damit kontrollieren könnte, was sie eigentlich alles tut, das treibt die Überwachung.
Das ist doch scheiße. Und was machen wir jetzt?
Mehr und ausschließlich offene Software benutzen. Ja, genau. Er schlägt dann auch die Brücke dahin, dass eben so viele Daten von Unternehmen gesammelt werden und dass die Daten an und für sich einen Handelswert haben. Also ich meine, das, was Facebook und Google als Businessmodell fahren, das treibt die Überwachung noch weiter voran, weil die letztendlich damit ein Interesse daran haben, Überwachungstechnologie zu etablieren und einzusetzen.
Das finde ich nicht gut.
Ja, und ganz wichtig, das ist, glaube ich, für das Feindbild oder für die Argumentation in den Staaten wichtig, er referenziert des Öfteren in dieser Stellungnahme die Sowjetische Union. Ja, das war eine wörtliche Übersetzung von Sowjetunion. Wie sagt man das im Deutschen nochmal richtig? Ja, verdammt.
Sowjetunion.
Ja. Danke.
Die Sowjetische Union. Aber das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Die UdSSR.
Die gute.
Ja.
Oder nicht so gute.
Die gute UdSSR.
Oh, warte. Wollen wir jetzt noch hier den Brückenschlag zu dem Fund in Hamburg machen?
Erzähl doch mal, was haben die noch?
Die haben in Hamburg unter einem Sportplatz ein riesiges Hakenkreuz gefunden, was offensichtlich als Fundament für irgendwas, was da rumstand, gedient hat. Man hat es halt damals nicht weggemacht, sondern als Fundament benutzt, um das, was da drauf stand, einen sicheren Stand zu bieten.
Ist doch okay. Besser als wenn man es jetzt gleich.
Man hätte es ja eigentlich streng genommen, hätte man noch ein bisschen Beton daran gießen können und so.
Ja, dann hätte man es nicht mehr gesehen.
Ja, korrekt. Dann wäre es nicht mehr das, was es ist. Und das Absurde ist halt, dass jetzt durchaus es schon Politiker von denen mit der nicht anwesenden Farbe, nicht anwesendem Licht vorgeschlagen haben. Man muss das bewahren, das ist ein Zeitzeugnis und sich gegen.
Man muss das einrahmen oder was?
Ja, so in etwa.
Nice.
Ja. Bitter.
Verrückte Nazis, ey.
Überall.
Überall.
Genau, aber Stallman ist kein Nazi, das muss man festhalten. Er warnt einfach davor, dass wir zu wenig offene Software benutzen.
Das, ja.
Gebe ich ihm recht. Machen wir, ja. Also ich jetzt nicht, ich benutze ziemlich viel offene Software.
Das aber denkst du?
So die Allgemeinheit. Das denke ich. Ich benutze mehr bestimmt als der Durchschnittsdeutsche.
Ja, natürlich.
Ja, also, siehste?
Ja, gut, aber.
Also von dem her.
Ist der Markus noch da?
Ja.
Huch, Glück gehabt.
Ja, ich hab gedacht,
nein. Alles klar. Aber wenn du jetzt quasi in München in der Behörde U-Bahn gearbeitet hättest,
10 Minuten,
dann hättest du mehr, da hättest du mehr freie Software verwendet. Aber jetzt nicht mehr.
Ja, wobei sie, das ist ja nicht ganz klar. Es gibt da ja immer noch Bestrebungen, dass man da jetzt nicht zu schnell an dem Status quo schon wieder was ändert, weil jetzt haben sie zur Zeit ja gerade mal wieder ein einigermaßen lauffähiges System.
Ja, macht alles total Sinn.
Ja.
Total Sinn.
Ja.
Na gut. Okay, das heißt, quasi Stallman hat Stallman Dinge getan, oder? Also,
ja, lesenswerter Artikel. Also ist ein, genau. ein.
Wenn wir ihn schon nicht gelesen haben, dann lest ihn unbedingt.
Ist eine interessante, oder unterstreicht mal wieder Stallmans Sicht auf die Welt.
Okay. Was auch quasi eine bestimmte Sicht auf die Welt unterstreicht, ist die FreeBSD Community. Die haben nämlich gemeint, Oh, diese Fortunes, ja, sind ja diese lustigen Sprüche, die man quasi anzeigen, sich mit einem Kommando geben lassen kann. Die sind viel zu lustig und für manche Leute sind die nicht lustig. Und deswegen müssen wir alle rausnehmen, außer FreeBSD-Tipps. So, das ist quasi die Geschichte von dem FreeBSD-Fortune-Dilemma. Ich glaube, da gab es ein oder zwei Sachen. Irgendjemand auf Twitter hat irgendwie gesagt, dass irgendwelche Nazi-Kommentare in den oder irgendwelche Fortunes von Adolf Hitler quasi in den in den Fortunes mit drin ist, in den Fortunes-Datenbank. Und deswegen muss man jetzt quasi alle Datenbanken herausnehmen, außer FreeBSD-Tipps, die dir Tipps geben über FreeBSD wahrscheinlich. Und ja, also das gab den übelsten Shitstorm, ich verstehe nicht genau wieso. Dann passend dazu hat bei Kausei, kennen ja Leute bestimmt, oder?
Ja.
Das ist quasi, du sagst Kausei und dann sagt eine Kuh den Text, den du ihr sagst, in ASCII. Hat jemand gefunden, dass es ein Kausei gibt, wo eine Kuh von einem Strichmännchen von hinten quasi gestreichelt wird. Ja. Und das ist natürlich schrecklich. Weil das ist ja quasi in manchen Ländern illegal, auch wenn es vielleicht illegal, wenn es Strichmännchen sind. Und deswegen muss man dieses Kausei mit diesem Strichmännchen, was die Kuh von hinten streichelt, löschen. Aus dem Kausei Repository herauslöschen.
Okay. Ja.
Genau, das sind quasi, Leute finden ab und zu irgendwelche alten Sachen in alter Software. Ich habe mal versucht herauszufinden, wo dieses Kausei überhaupt das Repository hat, also quasi den Source Code. Und die Antwort ist, die Seite gibt es nicht mehr und es wird jetzt quasi von der Community gemirrored und seitdem ist es quasi diese eine Software seit 2007 oder so. Also es ist schon alles ein bisschen länger.
Also bei Ansible ist es zum Beispiel so, wenn du Kausei installiert hast, macht er dir die ganzen Ausgaben
in Kausei.
Playbook durchläuft und so immer in Kausei und du musst es dann explizit abschalten oder Kausei deinstallieren.
Das ist ja praktisch. That will teach you.
Ja, genau.
Ich suche das mal raus, weil Kausei.
Und ich habe heute gesehen, das ist an mir vorbeigeflogen, irgendwie, dass in Man, also Manpages, auch ein Hidden Feature ist oder ein Easter Egg ist, wenn du es um 0.30 Uhr ausführst, ist es bisher so, also nur um 0.30 Uhr nachts, dann sagt es Gimme. Man. Also aber. Ja, ich darf ja immer nicht singen. Ne?
Nee, du darfst nicht singen, du darfst es nur erzählen.
Immer nicht, trifft ziemlich gut.
Genau, ich habe vorhin schon in der Pre-Show einen auf den Deckel gekriegt. Schreib dann Gimme raus. Und irgendjemand hat es im Cronjob drin gehabt und ewig versucht zu debuggen, warum in seinen Standard-Error-Sachen plötzlich immer Gimme kommt. Und das Problem ist halt die Manpage, die das dann macht. Aber auch nur, wenn es um 0.30 Uhr aufrufst.
Und dann haben sie es rausgenommen, oder?
Jetzt wird's rausgenommen,
ja. Ach Gottdammit. Das ist halt so ein Quatsch, ja. Einfach zu sagen, so, ich habe so die tolle Idee gehabt und nur weil irgendjemand quasi mit meiner tollen Idee nicht umgehen kann, muss ich es jetzt rausnehmen. Ich denke, nee. Jeder Testcase sollte schauen, ob es nur 30 ist und wenn ja, dann soll er mit Gimme rechnen, ganz einfach.
Gimme. A man after midnight, deswegen a man page. Also, ja, gut. Ja, kann man schon machen.
Kann man
rausgenommen, weil Leute es komisch finden.
Genau.
Aber also, schon lustig.
Ich habe mal bei Kausei geguckt, es gibt da noch ein brennendes Schaf, ja, und wenn Peter das mitbekommt, ja, die machen den übelsten Shitstorm hier auf, ja.
Was, Peter? Welcher Peter?
P-E-T-A. Diese Tierliebhaber.
Okay. Ja, okay.
Die hätten wahrscheinlich lieber das Schaf, was von hinten gestreichelt worden wird, drin gelassen, anstatt das brennende Schaf.
Ja.
weil das würde Leute, wenn die das sehen, ja, dann würde das die anstacheln, Leute Schafe zu verbrennen. Ist ja ganz klar.
Klar. Wenn ich sowas sehe, denke ich auch gleich,
muss ich auch machen.
Ein Schaf verbrennen.
Ja, das ist das gleiche wie mit den Fortunes. Wenn du dann einen Spruch oder ein Zitat von Hitler siehst, dann wirst du zu Hitler. Direkt.
Automatisch.
Ja, Auto-Hitler quasi.
Auto-Hitler. Wobei mir gestern jemand empfohlen hat, es gibt ein Spiel, das nennt sich Secret Hitler.
Secret Hitler. Das habe ich auch gesehen. Das ist ein gutes Spiel. Hast du das auch schon mal gespielt? Ich habe gehört, das ist so ein Spiel, wo man Freunde braucht. Was echt unpraktisch ist.
Ist ein Spiel, was du dir irgendwie selber zusammenbasteln kannst. Ist mit Karten, glaube ich. Steht unter einer Creative Commons Lizenz. Kann man sich irgendwie selber zusammenbasteln, ausdrucken auf Karton. Und dann spielt irgendwie die eine Fraktion, die eine Fraktion sind die Demokraten und die anderen sind halt die Nazis.
Faschisten.
Sozusagen. Die Faschisten, sorry. Die Faschisten und man muss halt gucken, ob nach der Runde Hitler schon Hitler ist oder, also ob die Faschisten gewonnen haben oder ob die Demokraten immer noch obsiegt haben. Soll wohl ganz witzig sein. Ich habe es leider noch nicht gespielt, wurde mir gestern erst empfohlen. Dann empfehle ich es euch jetzt einmal weiter. Mit mehreren Leuten soll das sehr lustig sein. Secret Hitler. Komm. So, das jetzt nur als Einwurf. Es kommen nachher noch mehr Spiele. Ich bin gerade auf dem Spieletrip. Aber
ist schon wieder Herbst.
Es ist schon wieder. Genau, man weiß sonst nicht, was man tun soll. Ja, also muss man einfach mehr Brettspiele und so spielen. Mit anderen Leuten. Von dem her. Ja. Gut.
Wo waren wir jetzt? Warte, ich mach das.
Schon wieder hier.
Ich mach mal den Link dazu.
Habe ich schon.
Alles schon fertig.
Aber wenn wir schon bei Hitler sind, dann können wir ja auch gleich mal darüber reden,
was denn IBM wieder so angestellt hat.
Vor Hitler schützen. Nee, was? IBM?
Okay.
Wie wir uns vor Hitler schützen?
Ja, weil wir brauchen ja Datenschutz, um uns vor den Hitlers der Neuzeit zu schützen. Ein bisschen konstruiert die Überleitung, okay. Ja,
ich finde ja meine Überleitung besser, muss ich sagen. Apropos Hitler, IBM hat wieder ein neues Produkt rausgebracht.
Aber IBM, wo bist du jetzt?
Ja, IBM bei Quad9, oder? Wir sind doch bei der fucking nächsten Nachricht einfach.
Ja. IBM hat zu Quad9 die IP-Adresse.
Hast du das mal gelesen, was sie überhaupt machen?
Ich habe mitbekommen, dass man jetzt 9999 statt 8888 benutzt.
Genau. Okay, alles klar, dann sind wir durch.
Genau, nicht mehr 888 benutzen, sondern 999 ist viel besser als von IBM.
Na, also das Ding ist quasi, die haben mit 9999 haben die jetzt eine neue DNS-Resolver. Die sind in dem Fall die globale Cyber-Allianz und Packet Clearinghouse. IBM und weitere Partner, die sich quasi alle zusammengetan haben. IBM bietet quasi diese tolle IP-Adresse. Der Plan ist es quasi, einen Resolver anzubieten, der dich vor Malware schützt. Kannst du den auch verwenden, um DNS-Anfragen über TLS zu verschlüsseln. Blöderweise unterstützt es Linux nicht und Windows nicht nativ.
Naja, ja, also muss halt ein...
Ja, du brauchst noch einen extra Resolver, du brauchst quasi noch einen DNS-Server, damit du...
Genau, du brauchst einen lokalen Resolver, der das kann, ja.
Genau, also das ist ein bisschen eine doofe Sache. Zusätzlich
Ist noch nicht in System D drin.
Komisch, oder? Also ich hätte das jetzt auch erwartet. Ist auch in keiner Roadmap. Ich verstehe nicht genau, warum nicht. Tja. Genau, also es gibt quasi diesen neuen DNS-Server, quasi, also weltweite DNS-Server IP-Adresse und die besitzt quasi eine Malware-Blocklist und zusätzlich hast du auch noch schützt sie dich, also in Anführungszeichen, davor, dass IP-Adressen nicht zu lokalen Adressen resolved werden. Zum Beispiel, dass irgendwas zu 192.168 resolved ist. Davor würde sie dich schützen. Was natürlich eine bisschen blöde Sache ist, wenn man dieses Feature verwenden möchte für zum Beispiel dünn DNS. oder sowas. Genau, also das, ja, ich verstehe nicht genau, warum sie so viel gemacht haben. Die hätten einfach nur eine neue API machen sollen mit DNS plus TLS und dann wäre quasi gewonnen, ja. Aber die wollen dann diese ganzen komischen Blocklisten und was auch immer, das braucht
Zeit. Weil du dir ja auswählen kannst, ob du die haben willst. Also es gibt
aber du kannst
999 ja noch 9910, wo das alles nicht dabei ist.
Aber da, du bei 9910 hast du, kannst du zum Beispiel immer noch nicht also quasi hast du immer noch quasi dieses, dass das lokal nicht resolved dabei. Das heißt, du hast quasi irgendwie nicht alles, wo, also du hast nicht alle Möglichkeiten quasi.
Ja, kann es sein. Sie haben, genau. Sie versuchen halt verzweifelt, das wirklich, wirklich gut zu machen. Mhm. Und das zu transportieren ist halt nicht so einfach. Also, ne, wie du gerade schon sagst, es ist einfach, das Maßnahmenpaket ist so groß, dass man erstmal denkt, ist das jetzt eigentlich wirklich das, was ich will, oder machen die auch komische Sachen?
Ja, genau das ist, was ich meine, ja. Und ich verstehe nicht genau. Ja.
Also erst habe ich gedacht, oh Gott, ja, 999, gut, die werden halt, die speichern halt auch alle Daten und sind halt Amerikaner, also von daher wird die NSA da wahrscheinlich auch drankommen. Aber trotzdem klingt das Ansinnen ganz, ganz gut, ja. Also einen anderen DNS zu haben, der halt nicht Google ist, weil Google nimmt die Daten garantiert und verkauft sie und macht damit Sachen. Und das will halt Quad9 nicht machen. Und sie wollen halt, ja, so sozusagen so datensparsam und security-mäßig gut aufgestellt sein, wie es halt geht, ja, also man wird diese Daten definitiv nicht an irgendwelche anderen Leute vermitteln und ich meine, Google wird die Sachen garantiert für irgendwas anderes verwenden.
Also die haben mal gesagt, dass es nicht machen,
schon mal hat.
Würden die uns anlügen? Ich denke nicht.
Google nicht, die ist die ja
sind,
auch keine
die sind die nettesten Firma, die Leute auf der Welt.
Genau, do not evil. Do also not Google evil. Ist total toll, ja. Aber vielleicht will man trotzdem nicht, dass Google wirklich alles weiß, auf welche Webseiten man geht und deswegen vielleicht keine gute Idee, 888 überall einzutragen. Jetzt habt ihr eine Möglichkeit, 999 zu nehmen, die zumindest aus mehreren Leuten oder mehreren Stellen besteht. Und ich kenne jetzt die Global Cyber Alliance nicht, aber es klingt total gut.
Globale Cyber Allianz heißen die, glaube ich. Ja.
Global oder? Cyber Alliance.
Oder heißen die Global?
Global? Ja.
Oder globale. Ich habe gedacht, die sind deutsch.
Ja. Nee, ich glaube nicht. Global Cyber Alliance. Genau, also 999 oder Quad9 wird die Daten halt nicht weitergeben, wird versprochen. Die Anfragen sind über TLS ausstellbar, auch wenn wir gerade ja gesagt haben, es wird noch wenig unterstützt. Es sind gerade über 100 DNS-Server, die das per Anycast dann halt aufgelöst sind. Also wenn du hier in Deutschland eine Abfrage startest, kommst du halt wahrscheinlich irgendwo in Frankfurt raus oder sowas. Und nicht drüben in Amerika. Von dem her ist die Anfrage, sollte die Anfrage auch schnell sein und sie wollen dann halt noch nächstes Jahr nochmal irgendwie 50 Server mehr hinstellen. Und ob man das Filtering haben will oder nicht, kann man sich überlegen. Dann nimmt man halt nicht 999, sondern 99910 oder so. Den Artikel, den wir da verlinkt haben, der hat nochmal spricht nochmal über diese Filter und zeigt dann auch diese Tabelle, welcher der anderen DNS-Server oder welche IP-Adresse man eintragen kann, damit man das eine oder das andere nicht hat. Wenn man diese Malware-Blacklist zum Beispiel nicht haben möchte, dann ja. Müsste man halt 9910 zum Beispiel nehmen.
Okay. Also ich versuche gerade in den FAQs rauszufinden, ob Google deine Daten verkauft oder ob sie irgendwo hingeschrieben haben, dass sie es nicht machen, aber ich konnte nicht so schnell lesen.
Ja, also es ist trotzdem so, dass du halt wirklich ein komplettes Profil erstellen kannst über die Leute, die die DNS-Fragen schicken und ich meine, Google Analytics ist eh schon auf so vielen Webseiten und dementsprechend ja, und in die gleiche Kerbe habe ich nicht heute auch irgendwo auf Heise irgendwo gelesen hier, dass jemand hier Session Replaying macht, ja, so dass jedes, was so in ein Feld schon mal eintippst, schon mal gleich an, wenn du es auf bestimmten Webseiten machst, dass das schon mal gleich auch an irgendwelche Tracker geht und das durchjagen. Fand ich auch ein bisschen spooky.
Ist doch scheiße. Warum wird man überall
eigentlich ist das Keylogger, das ist eine Verherrlichung davon, was da passiert. Das ist ein Keylogging.
Ja, aber das ist ein Keylogger auf deren Webseite, von daher.
Muss die Webseite ja nicht besuchen, ne? Aber wenn man das nicht weiß, ist es halt.
Also ich denke, das trägt da, also das Problem ist, da kann jetzt der Storming gar nicht kommen, also nur zur Hälfte kommen, weil es ja ist ja Open Source wenigstens, ist zwar nicht Free Software, aber es ist Open Source Software, das heißt, man kann quasi reinschauen und sehen, was passiert.
Ja, also man, aber auch nicht unbedingt. Wenn es ein obfuscated JavaScript ist, was da geladen wird, kannst du nicht reingucken und dann sehen, was passiert, sondern du musst letztendlich erst Opfer sein und dann schauen, was dein Browser denn gerade macht, um zu reproduzieren was und dich dann fragen, was passiert denn da gerade und dann analysieren, welcher Code macht das denn und warum. Also es ist nicht alles, was im Browser läuft, ist Open Source. Nur weil ich an den Code drankomme, der da ausgeführt wird, heißt, habe ich ja nicht den Code, es ist ja nicht Open Source.
Ah, gut. Aber ich glaube, in dem Fall, ich weiß gar nicht, wie ist es in dem Fall, müssten wir jetzt googeln auch wieder.
Ja,
weiß ich
auch
nicht. Genau. Aber es ist natürlich keine freie Software, weil die Lizenz nicht ganz klar ist oder wenn sie dann klar ist, quasi weiß man ja nicht, was dann noch alles nachgeladen wird. Und in dem Fall, dass ein Keylogger wahrscheinlich keine freie Software ist. Ich weiß nicht.
Ich bin mir sicher, es gibt auch Keylogger als freie Software.
Es befreit
das wahrscheinlich deine Keystrokes. Das macht die ganze Problematik aber immer noch nicht besser.
Es befreit deine Keystrokes wahrscheinlich.
Ja. Ja, und die ganzen hier, die ganzen Kits, mit denen man sich als Script-Kiddy so seine Bots zusammenklicken kann, das ist doch wahrscheinlich auch alles freie Software.
Je nachdem. Also manchmal kann man auch dafür bezahlen.
Man darf dafür bezahlen.
Wenn man tief genug im Darknet wühlt, kann man auch Geld dafür loswerden.
Okay, ja. Und das heißt, dieses Keylogger-Ding. Was machen wir jetzt? Wie kann man das einfach einen Adblocker benutzen, oder?
Ja. Ich bin heute daran gehindert worden, einen Artikel beim großen ehemaligen Nachrichtenmagazin zu lesen. Welchen? Weil ich das
Bild?
Stern.
BD?
Achso. Nein, Bild war noch nie eins.
Okay, alles klar.
Stern. Und weil ich auf dem Tablet eben so einen Content-Blocker installiert habe und dann blenden die ja diesen schönen Hinweis an, hier, oh, mach doch bitte deinen Adblocker aus und lad die Seite neu. Und auf dem Tablet ist es halt nicht so einfach, für eine einzelne Seite das Ding abzuschalten. Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass es doch einfach ist. Also, vorhin war ich der Meinung, dass es gar nicht so einfach ist, das für eine einzelne Seite abzuschalten und habe dann einfach es komplett sein lassen, diesen Artikel zu lesen.
Ja.
Ja, mittlerweile habe ich gelernt, dass wenn man länger auf dem Reload-Button bleibt, nein, wie war denn das?
Doch schwierig zu sein.
Ich habe es schon wieder vergessen, alles klar. Gut, ja. Lassen wir das. Ja, eben. Es geht auf dem Tablet gar nicht mehr so einfach. Deswegen sollen diese blöden Internetseiten damit aufhören, einem einzureden. Mach doch bitte deinen Adblocker aus. Leute, lebt damit, dass die Leute einen Adblocker benutzen. Punkt.
Das ist korrekt. Das Wort zum Sonntag.
Genau. Aber da ich ja dann keinen Spiegel lesen konnte, habe ich mich dann umgeschaut, was es denn zurzeit so im Humble Bundle gibt.
Und was gibt's da gerade? Und ist irgendwas Cooles?
Ja, das kommt drauf an, was man denn so, womit man sich denn so technologisch beschäftigt. Für die Welt, in der ich mich hauptsächlich bewege, was das Java-Ökosystem ist, wenn ich nicht gerade Frontends mit im Browser baue, dann gibt es bei Humble Bundle zurzeit ein Java Book Bundle, wo es sehr viele Bücher für verhältnismäßig kleines Geld gibt, für eine Menge interessanter, heißer Themen aus dem Java-Ökosystem.
Da ist noch irgendwas heiß, nee, oder? Das ist Quatsch.
Bitte?
Da ist noch irgendwas heiß, ich denke nicht, oder?
Oh, es kocht quasi.
Das burnt.
Es burnt. Ja, genau. Java 8 ist Lambdas, wer es noch nicht hat. Ich meine, über ganz kochenden Sachen gibt es natürlich noch keine Bücher. Das, was jetzt gerade so mit Java 10 passiert. Aber gut, das ist ja auch alles noch in der Entwicklung. Da kann ja keine Bücher zu schreiben.
Nee, das stimmt natürlich. Ist quasi so heiß, wird man sich die Finger verbrennen.
Ja, das stimmt. Minecraft Modding with Forge ist vielleicht das am wenigsten. Und ich habe auch nicht verstanden, warum da ein Jenkins-Buch mit drin ist.
Habe ich auch gerade gesehen, habe gedacht, na aber gut, Shell-Skripte ausführen, kann man auch Java ausführen oder so. Das ist quasi. Kannst auch Java doppelklicken, ist ja auch scheißegal. Ne?
Genau. Und das Schöne ist, Humble macht immer noch weiter schicke Bundles.
Und das ist ja auch für die Charity oder so.
Ja.
Ja, machen die nicht, hups, haben nicht gerade auch irgendwie eine größere Charity-Aktion, dass irgendwie alles zur Charity geht oder sowas verkaufen?
Ich glaube, das war
was an mir vorbeigeflogen.
Das war mal so.
Nee, ich glaube, es war, ist jetzt wieder so gerade. Ich habe letztens eine Mail von denen gekriegt und da stand irgend sowas drin.
Hier, Java Web Services. Da habe ich auch so ein Ding bei mir gerade. E-A-R.
Nee, also ja, kann man als ihr verpacken, muss man aber nicht.
Das Problem ist, wenn man in so ein neues Ökosystem reinkommt, das erste, was du hast, sind einfach, du kommst auf eine Seite und dann sind irgendwie 10 Wörter, die du erstmal googeln musst. Und bei jedem musst du dann nochmal 5-mal googeln, um dann quasi irgendwie mal quasi herauszufinden, wovon die überhaupt reden, ja. Und dann am Ende merkst du so, okay, das eine ist bloß so ein scheiß Zip-File, wo dann dieser andere Trash drin ist und diese anderen Trash-Dinger sagen quasi, wie dein Webserver gestartet wird. Goddammit. Also das ist einfach total abgefuckt und das ist jedes Mal so und mit Ruby ist einfach genau der gleiche Shit, ja. Ich hatte es heute erst wieder, dass dieses fucking Ruby, du musst es quasi von Hand bauen auf so einem Computer, weil der irgendwie alt ist oder so. Und dann fertig gebaut und dann versuchst du irgendwas zu starten und sagst du, ja, aber irgendwie, du hast kein OpenSSL mitgebaut. Und dann sagst du, na gut, das ist ja jetzt blöd oder so. Und was du dann machen kannst, ist quasi, du kannst das Problem googeln, dann haben 1000 andere Leute das Problem und alle so, ja, ich habe irgendwie das woanders hergeladen oder so. Ich habe es dann im Docker-Container gestartet, das Ruby oder irgendwie so ein abgefuckter Shit halt, ja. Und denkst du so, ja, okay, das ist ja die tolle Lösung, die ihr habt, dafür, dass euer Ruby zu alt ist. Also diese Ökosysteme, das gibt es so eine Ökosystemübersichtseite für alle Ökosysteme?
Der Dschungel?
Dschungel?
Das ist ein Dschungelbild. Du erkennst nichts mehr.
Ja, das ist einfach so, und so viel krebliges Zeug, ey, und alles hat irgendwelche Spezialnamen und alle wissen aber genau, wovon sie reden. Und man muss auch nicht immer alles dazu schreiben, was man machen muss, sondern das reicht ja, wenn man quasi nur die Hälfte dazu schreibt, wenn man neu dazukommt, ja. Und dass die andere Hälfte natürlich machen muss, ist ja wohl klar.
Na, dass alle glauben, sie wissen, wovon geredet wird, wenn irgendwelche Abkürzungen, Spitznamen oder vielleicht auch tatsächlich mal vollständige Namen fallen. Diese Illusion ist, glaube ich, das, wovon viele von diesen Consultants in großen Firmen leben.
Hey.
Die lassen einfach sehr viele von diesen Phrasen fallen und dann glauben alle, sie hätten Ahnung.
Und dann ist fertig quasi.
Ja, dann ist die Zeit halt leider schon vorbei, bevor sie mehr machen konnten als ein paar Seiten schwarz.
Und wenn man dann mal danach fragt, dann gucken die sich so an, so, Entschuldigung, wissen Sie das etwa nicht? Wer sind Sie? Haben Sie schon mal in diesem Feld gearbeitet?
Ja, es ist eine interessante Industrie.
Gruselig. Man darf niemals irgendwo außerhalb von dem gucken, was man kennt. Und dann hat man nur so einen Scheiß.
Naja, man darf schon, man muss immer neugierig sein, macht ja Spaß. Man darf einfach nicht zu viel drüber nachdenken, wie komisch das eigentlich alles ist, was da so passiert.
Ja, das stimmt.
Da verliert man, glaube ich, den Glauben an die Welt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube noch, deswegen habe ich meinen Glauben nicht verloren.
Außer man ist da reingewachsen. Ich glaube, dann ist es wieder okay oder so. So einfach, wenn man quasi damit aufgewachsen ist, dann denkt man sich, ja, das ist normal. Das ist normal, dass die einfach nur Quatsch reden die ganze Zeit. Macht er auch die ganze Zeit, ich kenne es doch.
Genau. Daily Business, hä?
Huh? Ja, dö.
Cool. Wir bei Buzzwords und Dings sind, wo jeder weiß, wovon geredet wird, ich sage einfach mal Serverless.
Serverless? Serverless. Da kann ich auch direkt wieder anfangen zu weinen, ey. Das ist quasi das Gleiche.
Für alle Probleme.
Ja,
das
komm,
ist
die mach Lösung mal.
Für alle Probleme. Serverless. Komm, lass uns das machen. Hyperloop, Convergence, Serverless, LibreOffice, das ist genau das, was wir heutzutage brauchen.
Erzähl mal. Und weißt du was? Es gibt LibreOffice im Serverless.
Meaning what?
Und das heißt, dass ich es einfach starten kann? Oder?
Ja, du kannst es einfach als Function auf AWS starten. Also und Functions, die du auf AWS ausführst, da hast du ja vorher keinen Server installiert. Das ist also
per das ist ja quasi serverless. Wie in der Luft, ja.
Ja, genau. Da wird einfach die Funktion ausgeführt.
LibreOffice um mich rum. Oh, ich fühle es.
Und da ist jemand hingegangen und hat das ganze LibreOffice so weit runtergestrippt, also quasi headless gemacht. Man will ja keine UI haben, wenn man einfach nur eine Funktion davon braucht. Klar. Und das so paketiert, dass es sich als Function auf AWS deployen lässt, um dann Dokumente damit zu konvertieren.
What?
Ja, und der hat dann den Case aufgemacht, dass wenn man 1 Million Dokumente von einer durchschnittlichen Größe von 5 MB konvertieren möchte, würde man dafür auf AWS mit diesem Paket, was er da geschnürt hat, rund $150 zahlen. Was nicht schlecht ist. Und das teuerste an der ganzen Sache ist der S3 Storage. Wenn man den weglässt, wird es deutlich günstiger.
Wenn du den Serverless machen kannst, wie sieht es dann aus?
Genau.
Wenn du das einfach
oder einen anderen Storage.
Ja.
Ich hab mit AWS noch nicht genug gearbeitet. Kann ich da nicht eigentlich auch mein eigenes Storage reinlinken? Oder muss ich den AWS Storage nehmen, wenn ich auf AWS arbeiten will?
Ja.
Okay.
Ach so.
Ich glaube, da kannst du auch Google Cloud Storage nehmen oder so ein Quatsch.
Ja, aber wenn man jetzt mal die 1 Million Dokumente nimmt, die er da konvertiert hat, und die $150 im Verhältnis dazu sitzt, dann würde man ja letztendlich 0,015 Cent pro Dokumentumwandlung zahlen und das ist nicht viel.
Aber die Frage ist halt, wer hat so viele Dokumente, die jeweils so groß sind? Und in was willst du die denn umwandeln? Abgesehen davon, wenn einer mal schon versucht hat, mit LibreOffice irgendein scheiß Dokument, so ein Word-Dokument in OpenOffice zu konvertieren, dann weißt du mal, wie beschissen das aussieht, ja? Und das ist mir die 0,015 Cent nicht wert. Das muss ich jetzt mal dazu sagen, ja? Oder was, in was konvertiert der? Sind PDF oder
PDF,
was?
Ja, PDF. Und okay, LibreOffice ist tatsächlich ein relativ anerkannter PDF-Konverter.
Anerkannt von wem? Von der Foundation of LibreOffice oder?
Ich weiß von kommerziellen Produkten. Oh, jetzt habe ich wieder einen von Richard geklebt bekommen.
Weh.
Ja, die im Kern LibreOffice benutzen und da drumherum eine PDF-Produkt-Suite aufgebaut haben. Und damit relativ erfolgreich sind.
Krass.
Mhm.
Warum machen die sowas?
Weil es geht und weil sie es geschafft haben, damit was Verlässliches aufzubauen. Aber es ist zugegebenermaßen, es ist halt Enterprise-Software. Also ich glaube, das ist dann vielleicht auch nur dann gut, wenn man die Schmerzen von Enterprise gewohnt ist.
Mhm. Du meinst, wenn du nur Schlimmeres gewohnt bist quasi.
Ja, genau.
Ja, dieses LibreOffice ist eigentlich super. Und wenn du das in eine Lambda-Funktion packen, das ist total geil eigentlich. Also ungefähr so.
Es ist ein cooler Case. Und ich meine, letztendlich ist Serverless das Wichtige dabei. Es ist halt Serverless LibreOffice.
Mhm. Ja. Mhm. Krass. Na gut. Also ich würde sagen, das läuft bei uns.
Sounds legit.
Ja, machen wir so. Jetzt brauchen wir bloß noch die 1 Million Dokumente oder so und dann ist schon fertig.
Win. Success.
Win. Success. Finally. Ja, okay. Dann würde ich sagen, was war das nächste Thema? Serverless. Dieses fucking Serverless. Hey, da kann ich auch wieder drüber hassen. Ja, ich mache mal einfach weiter. Ich habe schon genug
gehasst. Ja, hol mal aus.
Okay, also, ich hatte dieses Cloud Foundry, ja. Holy shit, man. Das ist ja quasi dieser Inbegriff von diesem ganzen Plattform-as-a-Service-Shit, ja. Und es ist einfach so undurchsichtig, was man überhaupt tun muss, damit irgendwie mal irgendwas funktioniert. Es ist total, also es ist dann quasi so Magic, der sagt, da steht in diesen ganzen Samples, steht so, ja, du gibst ihm eine File und dann ist fertig. Und dann machst du es und dann geht's nicht. Und denkst du so, ja, okay, wie finde ich jetzt raus, warum es nicht geht? Das steht nicht in den Logs drin oder so. Das musst du quasi dann irgendwie herausfinden, was es dann im Hintergrund vielleicht getan haben könnte, um dann irgendwie das dann so hinzubiegen, dass er denkt, dass diese Datei dann quasi irgendwas ist, was er deployen kann oder so, oder quasi eine Exe, die er doppelklicken kann. Und dann passiert vielleicht das Richtige. Und dann musst du quasi herausfinden, dass bestimmte Versionen quasi das noch, also so ein, also solche Sachen wie Ports, ja, so was nicht HTTP ist, das gibt quasi erst seit einer ganz bestimmten Version, ja, und alles davor hat gar nicht verstanden, dass es was anderes als HTTP gibt, ja, und dieses ganze Ökosystem ist auch so ein riesiger Clusterfuck, ja, diese gibt's wieder 1000 Millionen Abkürzungen und alle wissen aber genau, wovon sie reden und schreiben natürlich in den ganzen Tutorials nicht dazu, was man jetzt wirklich machen muss, sondern nur so, ja, nachdem es alles fertig ist, kannst du jetzt dieses eine Ding machen und dann funktioniert's. Abgesehen davon, dass es nicht funktioniert. Und
du hast es nur falsch rum gehalten.
Ne, aber woher soll ich denn wissen, wie ich es halte, wenn es nirgendwo steht, ja? Und dann gibt es quasi ein Tutorial, so, ja, dieses Ding geht davon aus, dass quasi alles Internet funktioniert. Dass du das irgendwie in irgendeinem abgeschlossenen System oder sowas verwenden kannst, das ist nicht klar. Ja? Das ist ja Cloud. Cloud hat immer alles Internet. Und quasi, dass dann, ja gut, dass er dann halt irgendwie zum Internet nicht zugreifen kann oder so. Ja, muss man halt wissen, dass es da nicht mehr funktioniert oder so. Und die Fehlermeldungen sind so, ja, funktioniert halt nicht, ist kaputt, keine Ahnung, was damit los ist. Konnte nicht deployen.
Go figure yourself.
Konnte deine Plattform nicht deployen oder so. Und dann fertig. Oder so, wurde deployed, ist leider kaputt gegangen auf dem Weg oder so.
Benutzt doch die Cloud.
Ja, das ist ja schon die Cloud, Mann. Dieses Cloud Foundry ist die Cloud, ja.
Ich weiß, aber du musst es ja noch, das klingt doch wie selber aufsetzen noch bei dir.
Ja, das ist zu viel Server. Du musst einfach serverless denken.
Du musst einfach hier, was weiß ich, IBM Bluemix nehmen.
Nee, IBM Bluemix benutzt Cloud Foundry Krempel, ja?
Na, Moment, die sind kompatibel dazu, ist, glaube ich, das richtige Wording.
Nein, ich glaube, die nehmen das da drunter.
Die bauen da drauf auf.
Das ist einmal von, es ist irgendwie von unten.
Genau, ja. Also Cloud Foundry ist ein Open-Source-Projekt, ist von, das ist nicht von Parallels oder sowas, nee, von Pivotal. Mhm. Pivotal, ja, genau.
Ja.
Und genau, ist aber ein Open-Source-Projekt, also können alle mitentwickeln und mehrere Unternehmen bieten halt auf Cloud Foundry Services an und IBM Bluemix ist eines davon.
IBM Open Cloud Architecture Implementation based on the Cloud Foundry Project.
Ja.
Ja. Also, ich wette, für ganz bestimmte Use Cases, wo du quasi irgendwie, weiß nicht, wo du alles von Anfang nochmal selbst bauen kannst, damit es gerade auf diese scheiß Plattform passt, ist es vollkommen in Ordnung. Aber sobald du irgendwas hast, was schon irgendwie bestimmte Anforderungen an irgendwas hat, funktioniert es halt nicht mehr, ja. Und das dann quasi alles so hinzubiegen, dass das dann vielleicht funktioniert, das ist einfach so ein riesen Cancer, ja. Und also ich verstehe nicht genau, wie die sich das vorstellen. Man kann doch nicht immer alle Plattformen so bauen, dass sie nur funktionieren, wenn du quasi mit deinem Produkt von null anfängst, um dann alles dort an diese scheiß Plattform als Service-Plattform anzupassen. Also, ich verstehe nicht, wie die sich das vorgestellt haben, ey.
Irgendwovon müssen wir Software-Leute doch leben.
Scheiße, ey. Und das ist auch so ein Ding, ey. Abgefuckter Shit, ey.
Nein, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es an diesem davon müssen wir leben liegt, weil es gibt interessanter Dinge, als sowas immer wieder aufs Neue zu tun.
Wohl nicht. Also, keine Ahnung.
Gut, das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Möglich.
Mhm. Ja, also.
Ja, was wäre die Alternative? Also, wenn du es, dann musst du halt deine eigenen Server wieder aufsetzen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Alternative ist, aber die Welt, wo das sich gerade alles hindreht, das wird alles so unendlich kompliziert, dass quasi keiner mehr durchblickt.
Dann machst du es selber.
Das Problem ist ja, man kann quasi das ganze Zeug schon immer hernehmen, aber sobald irgendwas nicht funktioniert, dann ist vorbei, ja? Weil du kannst es nicht mehr debuggen, weil es halt einfach 10 Level tief überall sein kann, ja. Es kann nicht nur auf der ersten Ebene sein, sondern es kann in allen Ebenen darunter auch sein. Und es kann auch einfach sein, dass irgendein fucking Routing von irgendeinem Netzwerk-Shit nicht funktioniert und deswegen alles kaputt geht. Aber du kannst es quasi nicht mehr anständig herausfinden, weil es alles so oft also so oft irgendwelche anderen Sachen referenziert und ist verloren einfach. Ich glaube, die Welt ist verloren.
Die Welt ist verloren, okay.
Ja. Also mit diesem, also speziell dieses ganze Plattform as a Service Cloud Shit, ja, das ist einfach, da merkt man, die mit der Welt geht's zu Ende, ja. Das ist Anfang vom Ende, ja.
Oh Gott.
Und sobald quasi dieses AI-Shit weit genug ist, dass es dieses Cloud-Zeug hernehmen kann, dann weißt du, hast verloren, ja. Du kriegst ja auch nie wieder raus. Ja, du weißt ja nicht, wo es ist. Es kann ja überall in der Cloud sein oder so. Oder?
Da habe ich in meiner Jugend einen lustigen Roman darüber gelesen, dass jemand tatsächlich eine Malware programmiert hatte, die so eine kleine AI war. Und diese AI hat sich in alle Rechner dieser Welt eingepflanzt und deswegen ist man nicht mehr losgeworden. Und er hat sich dann auch in Roboter eingepflanzt und so. Und das Buch endete damit, dass er sich so über den ganzen Erdball ausgebreitet hatte und keiner ihm mehr beigekommen ist. Nicht mehr sein Urheber.
Ja, so ungefähr, ja. Wird's, also läuft's gerade. Also sobald irgendeine AI irgendwie weiter es geschafft hat, als irgendwie einen Hund zu erkennen oder so, nachdem sie da mit 1 Million Bildern gefüttert wurde und nichts anderes erkennt quasi.
Ja, und man schafft es sich auf politischer Ebene ja nicht zu eignen, dass man einigen, dass man diesen Robotern eigentlich eine Ethik einpflanzen sollte. Habt ihr Asimov gelesen?
Ja. Je nachdem was. Also er hat irgendwie 1 Million Sachen geschrieben oder so.
Ja, natürlich die Foundation-Romane.
Foundation und was davor kam und was danach kam.
Ja, genau. Und im Kontext dieses Foundation-Universums etabliert er ja eigentlich so einen Satz an Ethik-Grundsätzen, die für Roboter gelten müssen. Mhm. Und die müssten wir einfach in der echten Welt jetzt immer etablieren. Und die sind eben ein Roboter darf nicht, darf keine Menschen schaden. Ein Roboter darf,
Also das passiert schon die ganze Zeit einfach, werden wir hier geschändet, weil wir mit so schittiger Software arbeiten müssen, ja.
Und das sind noch nicht mal, Roboter. Und,
ja, even worse. Even worse.
Ja. Und die verdammte Rüstungsindustrie hat aber einfach viel zu viel Lobby, als dass sie sich so selbst verpflichten wollen würde.
Ja. Was machen wir jetzt?
Ich mein, Bullshit. Weiter dagegen kämpfen. Nicht aufgeben.
Okay, das finde ich gut. Nicht aufgeben.
Niemals never give up. Never surrender. Bei Grabtalshammer. Du Möglichkeit.
Was für ein Ding?
Weil wir waren gerade bei Science Fiction, hey.
Und was war das?
Das ist.
Das. Ja. Das KO.
Nicht Satire, aber hier auch eine ha, meine Güte. Ich muss es googeln.
Das ist kein Problem. Aber das ist schön gequotet, da kann man jetzt nichts sagen, ja.
Nicht Spaceballs, das war in Anführungsstrichen die Verarsche von Star Wars, sondern eher so Star Trek, wo auch so abgehalfterte
sinnlos im Weltraum. Nee, oder? Das ist jetzt auch schon wieder echt lange her.
Oh ja. Müssen wir eigentlich zum Auffrischen nochmal schauen.
Eigentlich schon.
Durchkämmt die Wüste.
Mhm. Ja, durchkämmt die Wüste. Ist mir entfallen, weiß ich nicht. Vielleicht
ist ja auch egal. Unsere Hörer wissen genau, worüber du geredet hast.
Worüber ich rede. Ja,
manchmal.
Bestimmt. Ihr könnt ja mal weiterreden. Ich google das kurz und sag euch das.
Okay.
Dann.
Wir hören ja einfach beim Googlen zu. Das ist doch auch gut, oder?
Ja. Ich mach mal mit schönen Sachen weiter, ja?
Ja. Schön, also nicht so wie Cloud Foundry.
Nee. Oh Gott, hör mir auf, echt. Also, und zwar, schöne Sachen sind Exploits. Und zwar für geschlossene Systeme, die dann endlich befreit werden. In dem Fall PlayStation 3. Die PlayStation 3 wurde mit Version 3.5.5, kann euch das erste Mal der für Open-Source-Software geöffnet. Und dann ist es so, dass natürlich Sony sofort gepatcht hat, um quasi um diese ganzen Und die freie Software nicht in die Systeme zu lassen.
Bis zu dem Punkt, dass Sony sofort gepatcht hat, klang es fast so, als wenn es offiziell gewesen wäre. Die PlayStation 3 wurde geöffnet.
Wurde geöffnet für freie Software.
Genau. Also nicht ganz freiwillig wurde sie geöffnet.
Ja. Ja. Also je nachdem. Also nee, eigentlich nicht freiwillig. Jedenfalls es gab einen Exploit für Version 3.5.5 quasi. Das war mit diesem USB-Stick, wo man ihn anstecken konnte und so. Jetzt knapp, ich weiß nicht, 3 Jahre oder ich weiß nicht, 3 Jahre wahrscheinlich später. Oh nee, 7 Jahre ist es her. Also der erste Exploit ist 7 Jahre her. Jetzt quasi vor ein paar Tagen gab es einen Exploit für die PlayStation 3 in der aktuellen Firmware-Version, nämlich 4.8.1. Und das bedeutet, dass jetzt, dass man jetzt nochmal die Möglichkeit hat, Linux auf der PlayStation 3, auch auf der PlayStation 3 Slim zu installieren, wenn man quasi diesen Exploit nutzt, um quasi Access auf den Flash und auf die ganzen Speicher zu bekommen. Und das ist eigentlich eine coole Sache, weil eigentlich erwartet man sowas nicht mehr. In den meisten Fällen ist es so, okay, PlayStation wurde einmal, hat einmal quasi sich jemand die Mühe gemacht, einen Exploit zu finden und den zu publishen und dann ist fertig. Genauso wie mit zum Beispiel mit dem Nintendo 3DS, da war das genauso. Ein Exploit gefunden, fertig. Beziehungsweise da war es dann öfter so, aus irgendeinem Grund. Es war da aber nicht mehr so wichtig, weil man quasi die Möglichkeit hatte, die Firmware zu updaten, ohne dass man den Exploit verliert. Genau, und in dem Fall PlayStation 3 gibt es jetzt quasi einen neuen Exploit. Eine coole Sache, ein bisschen unerwartet. Und jetzt hoffen natürlich alle auch auf den PlayStation 4 Exploit, dass der endlich released wird von den, wie heißt der eine Typ, der das immer macht?
Ach so, der eine.
Oh, ich find's, ich krieg's nicht mehr zusammen.
wir sind heute die Google Company hier.
Die gute Google Company, genau.
Wir sind wie immer total top vorbereitet.
Wie heißt denn der eine Typ? Der auch schon die Nintendo Wii gecrackt hat und quasi den Exploit geschrieben hat und PlayStation, ich glaube, das war auch PlayStation 3, derjenige, der es gemacht hat. Komm schon, hilf mir!
Ja. Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung.
Leute. Na gut, was auch immer. Jedenfalls eine schöne Sache, PlayStation 3 Exploit. Wenn ihr noch eine PlayStation 3 habt, dann hattet ihr jetzt die Möglichkeit, die zu befreien. So.
Ja.
Habe ich.
Was habe ich für Vorteile, wenn ich den Exploit da einspiele? Also nein, anders. Vorteile. Was kann ich dann machen, was ich bis jetzt nicht machen kann?
Du könntest
wieder Linux drauf tun.
Genau, du kannst Linux drauf tun. Du kannst alle Arten von Homebrew und Emulatoren starten, was quasi sich in den letzten 7 Jahren entwickelt hat, weil da ja relativ viel für die PlayStation 3 gecodet wurde. Du hast ein relativ potentes Rechenmittel, weil du quasi dann auch Access nicht nur wie das ursprüngliche Linux auf die paar CPUs hast, sondern halt auch auf alle Rechenprozessoren. Und natürlich, wenn du dich eine Runde schlecht fühlen willst, dann oder gut fühlen willst, dann kannst du auch deine Spiele, deine CDs backuppen und die dann halt entsprechend von der PlayStation ausführen lassen über ein zum Beispiel über eine Festplatte oder so.
Ja.
Damit du deine guten CDs nicht dreckig machst.
Ah ja, das ist immer so lässig, das alles zu wechseln, das stimmt.
Ja, genau. Und da hat sich, wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich relativ viel dort entwickelt, durch den 355er Exploit und quasi alles, was daraus gefolgt ist. Und darauf kann man jetzt quasi mit dem neuen Exploit zugreifen. Auf die ganzen Entwicklungen von den letzten Jahren. Und zusätzlich ist es so, dass du jetzt auch die neuen Spiele quasi backuppen kannst, die nach dem 355er Exploit rausgekommen sind. Da ist es nämlich so, dass die einen neuen Schlüssel, also die PlayStation hat quasi einen neuen Kryptoschlüssel bekommen nach der Version und mit dem wurden dann die ganzen neuen Spiele verschlüsselt quasi. Und die könnte man dann jetzt auch backuppen.
Cool.
Genau. Das heißt quasi, dadurch, dass jetzt auf jeden Fall keine Spiele mehr für die PlayStation 3 rauskommen, hat man dann auch die Möglichkeit, alle seine Spiele zu backuppen und zu replayen dann.
Okay. Klingt interessant.
Gute Sache auf jeden Fall.
Ja. Ich meinte Galaxy Quest vorhin. Ich habe es rausgefunden. Ja.
Galaxy Quest.
Also, genau, das der Film heißt Galaxy Quest.
Okay. Coole Sache. Ja.
Noch als Nachlieferung. Gut, dann Busse in London sollen demnächst mit Kaffee fahren.
Mit Kaffee? Oder
dort da bekommt Kaffee. Da bekommt Kaffeefahrt eine völlig neue Bedeutung.
Kaffeefahrt.
Gut, sehr gut. Ja, ich habe erst gedacht, okay, warum, was? Ich will den Kaffee lieber trinken, als damit fahren, aber sei es drum, es gibt irgendwie den B20 Biokraftstoff, der irgendwie aus Kaffeesatz hergestellt wird. Also irgendwie das, was übrig bleibt oder so beim Kaffee machen, wollen sie dann irgendwie...
Nein, ich kann mit dem ganzen Zeug, was ich die ganze Zeit in die Biotonne kann ich eigentlich Kraftstoff herstellen?
Ja.
Oh, verdammt. Oh. Wenn ich das mal aufrechne, wie viel das ist über die letzten Jahre, also ich wäre quasi Spritmillionär.
Ja, hättest du das mal alles behalten.
Oh Mann.
Das war alles behalten. Auf jeden Fall. Ein guter Ansatz. Einfach mal den Biomüll behalten.
Ja, genau.
Einfach den im Keller tun oder so, der ist doch gut.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ja.
Auf dem Balkon damit.
Ja. Geil.
Ja, also sind noch irgendwie am Anfang, aber könnte sein.
Und warum muss das Kaffeesatz sein? Kann ich irgendwas anderes nehmen oder so?
Ja, klar, man kann auch viele andere Sachen nehmen, aber es klingt vielleicht cool. Und weil
ich bin mir, wenn die sagen,
ich finde, Kaffee ist perfekt für London. Ich meine, Brexit, die sind jetzt auf Kaffeefahrten angewiesen. Da kommt einfach alles zusammen.
Ja.
Coole Sache auf jeden Fall.
Fand ich interessant. Hat jetzt nichts so richtig mit Technik zu tun, aber war lustig. Gut, das musste sein. Noch lustiger ist, dass Dropbox sicher ist.
Ja, also, ja.
Dropbox ist sicher.
Das BSI hat Dropbox jetzt den Siegel gegeben, dass es sicher ist.
Das BSI-Gütesiegel oder was?
Das BSI-Gütesiegel. Ich weiß nicht, ob sie damit ihre Glaubwürdigkeit nicht noch mehr schaden. Es gibt ein lustiges... Ein Satz an Merkmalen, nämlich das Cloud Computing C5-Testat, also im Ganzen ausgesprochen Cloud Computing Compliance Controls Katalog, den das BSI bewirtschaftet. Und dieses Testat wird Unternehmen von Wirtschaftsprüfern erteilt.
Von Wirtschaftsprüfern?
Ja. Kann man schon aufhören, weiter zu erklären, worum es geht, dann weiß man auch, wie es gelaufen ist. Dropbox ist nach Amazon Web Services, Box, Fibersoft und Microsoft Azure das fünfte Unternehmen, das das Testat erhalten hat. Fühlt euch safe, holt eure Daten von Dropbox und installiert euch eine Nextcloud oder OwnCloud.
Okay, alles klar. Also, aber das heißt, Wirtschaftsprüfer haben gesagt, es ist safe oder was?
Ja, weil die erfüllen ja den Anforderungskatalog, weißt du?
Ah, so die haben über einen Häkchen daneben.
Ja, genau. Da können dann auch Wirtschaftsprüfer prüfen, ob die Technologie passt oder nicht.
Das ist doch klar, perfekt.
Krass. Na gut. Ich gucke mir mal den Anforderungskatalog an. Zielgruppe.
Diese Pressemitteilung offenbart den ganzen Abgrund dieses ganzen Testats, weil bei Prüfung des Jahresabschlusses sind die Wirtschaftsprüfer bereits vor Ort und eine Auditierung nach dem Anforderungskatalog C5 kann mit geringem Aufwand durchgeführt werden.
Die sind eh gerade da. Da kannst du auch die Security-Shit mitmachen, ist ja auch egal jetzt.
Sehr gut.
Die sind eh gerade da. Echt so ein guter Ansatz. Ja gut, Wirtschaftsprüfer, wenn da gerade eh jemand da ist, ja, dann kann man jetzt auch mal durchziehen jetzt am Ende, ja. Geil. Dann ist safe.
Konstant verlieren die Credibility.
Fuck, schade. Aber was soll denn das? Warum machen die so einen Quatsch?
Um zu zeigen, dass sie was machen oder so ähnlich.
Ich bin mir ziemlich sicher, aber...
Sie müssen ja einfach auch mit diesem Testat zeigen, wer sich schon qualifiziert hat oder bei wem sie sicher sein können, dass die Cyberware nicht zum Einsatz kommt.
Ah ja, okay, alles klar.
Nein. Ja, so sieht das aus an der Dropbox-Front. Nutzt Nextcloud.
Die Dropbox-Front. Nee, zum Glück, also... Alle guten Sachen endlich abgeschlossen quasi. Was ist Fabersoft überhaupt?
Don't ask. Ich meine, sie haben dieses Zertifikat, willst du das wirklich wissen?
Die sind gut. Die sind sicher. Ist egal, was sie machen, die sind gut. Ich habe auch immer gedacht, Box.com sind irgendwie irgendwelche, ist irgend so eine Russenfirma. Ich weiß nicht, wo die dazugehören, genau. Privacy, Sitemap.
Fabersoft ist eine Abkürzung aus Fallmann Bauernfeind Software.
Bauernfeind, das finde ich nicht okay, dass sie Feinde von Bauern sind.
Ist eine österreichische Firma.
Trotzdem
die okay. Software für die Bereiche digitale Geschäftsprozesse, Enterprise Search und Wissensmanagement.
Mhm.
Warte, Enterprise Search und Wissensmanagement, das ist Konkurrenz von uns. Und unternehmensübergreifende Zusammenarbeit und Geschäftsprozesse in der Cloud entwickelt und vertreibt, insbesondere für öffentliche Auftraggeber und Wirtschaftsunternehmen mit hohen Compliance-Sicherheitsanforderungen. Hauptprodukt ist die eGov-Suite, die heute in der öffentlichen Verwaltung in fast ganz Österreich und verbreitet in Deutschland und in der Schweiz verwendet wird.
Fast ganz Österreich. Das ist auch so. Ja, wir haben sind fast überall. Wir sagen aber nicht, wo wir nicht Dorf. Sind.
Ja.
Na gut.
Nee, die verdienen ihr Geld mit Steuergeldern. Das kann man, glaube ich, so übersetzen.
Das, okay. Box.com kommt übrigens aus den USA, gar nicht aus Russland. Was es quasi besser macht dann.
Ja, pff. Ob jetzt Putin oder Trump, ist doch alles klar hier.
Lass uns zurück über Technologie reden. Das ist einfacher als die beiden genannten Namen.
Okay, das wäre
Ja, was macht man denn heutzutage so mit USB?
Mit USB? Macht man so tolle Sachen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben ja alle gehört von diesem Intel's Management Engine, dass das alles scheiße ist, ja. Und jetzt gibt es den quasi neuen Angriff, den man über USB fahren kann gegen diese Intel Management Engine. Und das ist, das funktioniert, weil über das USB JTAG quasi exponiert wird. Und diesen JTAG-Adapter oder dieses JTAG-Protokoll kann man verwenden, um die Intel Management Engine wegzupwnen über USB.
Ist die Intel Management Engine das, worüber ihr letztes Mal gesprochen habt, das Minix, was in der CPU läuft?
Genau ja. Das.
Ach du Scheiße.
Ach du Scheiße, genau das, ey. Und das ist halt schon echt gruselig, ja. Weil quasi, wenn irgendjemand kommen kann, mit kurz mal USB anstecken an deinen Computer, dann dein unterliegendes Superbetriebssystem, was viel besser ist als dein normales Betriebssystem, wegownen kann, ohne dass du es mitbekommen kannst, ja, dann ist halt einfach schon echt gruselig, ja. Ist quasi wie dein BIOS-Hacken, nur krasser, weil es die ganze Zeit läuft, im Gegensatz zu dem BIOS, was nur am Anfang bootet. Oh. Genau. Und das heißt, man ist gefuckt jetzt.
Das sind wir doch schon länger.
Ach, ich weiß nicht. Ja, schon. Aber erst wenn das Cloud Foundry auf deinem Minix installiert ist, dann ist vorbei. Dann weißt du, okay, jetzt, das war's.
Jetzt hängt es auch noch in der Cloud sozusagen.
Jetzt ist es die Cloud quasi. Es hat quasi die Cloud auf deinem unterliegenden Superbetriebssystem installiert.
Ja, wenn die Cloud auf meinem Rechner ist, dann ist hier serverless, oder?
Ja. Ist auf jeden Fall ein Laptop, kein Server, oder? Das klappt schon.
Ja. Insofern, ja.
Insofern, ja. Genau. Es gibt auch, also dieses Intel Management Engine ist ja quasi nur das Ding von Intel, aber ARM hat natürlich was Ähnliches. Die haben diesen Secure, Secure nicht Enclave, sondern gibt es quasi noch so ein anderes Ding, was quasi auch so ein Prozessor neben deinem, der so, oder so eine Art Zone ist, die neben deinem echten Betriebssystem läuft und die theoretisch dann auch alles lesen kann, was du auf deinem System machst. Und das ist genauso ein grusiger Shit, das ist halt nur noch nichts gepublished worden, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, aber alles, diese ganzen Management-Dinge da drunter, unter deinem Betriebssystem, wo du keinen Zugriff mehr hast, das ist einfach so verloren. Und ich glaube auch, der Storeman hat genau das gemeint. Also das würde ich ihm jetzt einfach in den Mund legen. Das ist nämlich so ein typischer Fall von, hier ist quasi closed source, du kannst nicht reinschauen, weißt nicht, was dein scheiß Computer macht und du hast quasi verloren, weil es könnte alles passieren. Kommt jemand, irgendjemand macht ein spezielles TCP-Paket, schickt es zu deinem Computer und dann bam, gehackt. Und das ist halt schon echt gruselig. Also finde ich jedenfalls, ich weiß nicht, findet ihr es okay?
Volle Zustimmung, ich bin der Sprachlosen.
Okay. Na gut. Ah, gruselig, gruselig. Genau, Intel Management Engine. Es gibt irgendwie, also je nachdem, was ihr für einen tollen Computer habt, habt ihr die Chance, es vielleicht zu deaktivieren. Im meisten Fall seid ihr aber einfach gefuckt. Und müsst jetzt auf die AI warten, die dann euer Computer und euch gehören.
Ja, Skynet. Ja, Security. Manche Sicherheitsleute sind
echt nette Leute. Und manche
sind doof. Der Mensch, der gerne mal sehr ausfallend wird, ja. hat also, da auf der Linux-Kernel-Mailing-Liste, und jetzt weiß man wahrscheinlich auch, um wen es geht.
Es gibt nur einen, der drauf schreibt.
Ja. Sehr deutliche Worte gefunden, was er von manchen Sicherheitsleuten hält.
Hat er auch dich gemeint, Felix?
Ich denke.
Bist du nicht auch so Sicherheitsleute?
Also ich möchte wenigstens einmal in meinem Leben von Linus Torvalds beschimpft werden, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Also. Doch, du musst einfach nur auf die Kernel-Mailingliste Sachen posten.
Ja, aber
ich glaube, das geht ganz schnell.
Ich glaube, man muss auch irgendwelche Patches quasi vorschlagen, die richtig beschissen sind.
Oder so halb beschissen.
Oder so halb beschissen, ja.
Weil sonst wirst du ja direkt ignoriert.
Ja, das stimmt. Du musst quasi schon ernst meinen. Am besten aber quasi schon vor lange dabei sein.
Oder also Linus Torvalds hat gesagt, einige Sicherheitsleute sind irgendwie verfickte Idioten, weil irgendwie, weiß auch nicht.
Ach. Warum? Hat das einer verstanden?
Einer aus dem Google Pixel Team hat einen Patch eingereicht, der irgendwas direkt abschießt oder so.
Ja, also das Problem war quasi, dass es zum Kernel-Oops kommen würde, wenn jemand anders im Kernel was nicht ganz sicher programmiert hat. Ja. Und ein Kernel-Oops ist immer so ein Ding, so, oh, das willst du nicht haben, weil dann ist dein Computer kaputt.
Und so steht er halt, ja.
Genau. Und dann steht er halt und Wenn jemand einen Fehler macht im Kernel, dann ist es halt doof, aber es sollte nicht dein Computer upsen, sondern soll dann quasi eine E-Mail an die Linux-Kernel-Mailingliste schicken oder so, ja. Aber es soll nicht dein Kernel upsen. Genau, das ist halt, das würde dieser Patch quasi machen, dann würde es quasi zu einem Stillstand von einem Kernel kommen, dein Computer geht nicht weiter, nur weil irgendein anderes Ding im Kernel irgendwas nicht ganz sicher gemacht hat. Und das ist so die
Grund. Das fand der Torvalds nicht.
Das gut. Fand der Torvalds doof, weil er hat gesagt, niemals irgendwie, also es ist wichtiger, dass das System läuft, als dass es 100% sicher ist. Und ja, kann man so sehen. Ich denke auch, in den meisten Fällen ist es einfach das Richtige, weil Funktionalität einfach noch gegenüber Security gewinnt. Ja, es hilft quasi alles nichts, ja.
Ja,
was hilft dir der beste Webserver, wenn er abgeschaltet ist, ja?
Ja, der sichere Webserver oder der sichere Computer hat keine Netzwerkverbindung. Es gibt Systeme, denen das ganz gut tut, aber die meisten heutzutage eben nicht. Und ja, es geht eben darum, dass wir diese Geräte haben wollen, damit sie uns unterstützen, damit sie uns helfen, damit sie unser Leben einfacher machen. Und dann geht es eben um Features und nicht darum, dass sie auf Teufel komm raus sicher sind. Das ist der Kompromiss. Wir wollen dieses einfache, glücklichere, leichtere Leben haben, ohne dabei einfach total verwundbar zu sein. Und deswegen müssen wir uns um Sicherheit kümmern. Aber Sicherheit ist nicht das oberste Ziel.
Ja, richtig, genau. Das ist quasi Es ist nur ein Aspekt. Also es ist
quasi Sicherheit durch Ignoranz.
Ja, also in dem Fall ist es halt...
Sicherheit durch Ignoranz ist dabei eine valide Strategie.
Valide Strategie.
Ja, aber Sicherheitsleute sind oft auch scheinheilige Bastarde mit festgefahrenen Denkstrukturen.
Ja. Die sagen Zitat zum Beispiel, Ende. Du musst dein Passwort alle 3 Monate wechseln oder so ein Quatsch, ja?
Ah, oh, ja, und es dürfen nur Sonderzeichen sein. Und vor allem, am besten finde ich ja die, die sagen, es muss zwischen 8 und 12 Zeichen sein. Und du denkst dir, leck mich doch am Arsch.
Nur dann ist es sicher.
Was soll das? Was ja,
mit,
soll das?
Mit 13 Zeichen ist nicht mehr sicher. 13 ja, ist eine gefährliche Zahl, da ja, genau, muss man aufpassen.
Weißt du, oder hast du dir so ein schönes Muster überlegt und es passt immer, bis auf bei diesem einen Dienst, weil, ja nee, zwischen 8 und 13 oder zwischen 8 und 12 und dann irgendwie, wenn ich denkst, ey, ihr seid doch alle behindert, seid ihr doch. Ist eure Datenbank nicht größer oder was, dass ihr das speichern könnte?
Ja klar, also, ich mein, also wenn du so viele Sachen in so einen Hash reinpackst, dann passt ja, halt nicht mehr. Das,
ja? Ja, es passt einfach nicht mehr rein, ja.
Ist dann voll, das einfach, dieser Hash ist dann voll, da gehen nicht mehr Megabytes rein, ne? Mhm.
Ja. Und nee, das ist echt traurig.
Genau. Da hat der Linus gesagt, dass ihr seid alle fucking retarded. Und dann hat er gesagt, ich glaube, er hat so ein bisschen zurückgezogen. Er hat gesagt, reißt euch mal ein bisschen zusammen und ich tut mir auch ein bisschen leid oder so. Ich glaube, er hat auch gesagt, dass ja, er zu viel gearbeitet hat, weil er so viele Pull-Requests zu beantworten hat.
Ja, fällt halt leider immer wieder ein bisschen aus. Der Linus da.
Ja gut, er ist ja, ja, aber auch nicht zu seiner Berühmtheit gekommen, weil er ein großartiger
Kommunikator
ist. Ja. Socializer ist.
Ja. Aber nee, dafür hat er echt eine riesige fucking Community aufgebaut, da kann man erstmal nichts sagen.
Ja,
nee, genau. In seiner E-Mail, die ich verlinkt habe, jetzt quasi nach E-Mail hat er geschrieben, ganz am Ende, do no harm. Und das bezieht sich quasi darauf, dass die Security-Leute sich mal ein bisschen zusammenreißen sollen und lieber quasi irgendwie eine Nachricht beziehungsweise lieber den Code so schreiben sollen, dass er irgendwie darauf aufmerksam macht, aber nicht wild Prozesse killt. So, und das ist quasi die Quintessenz.
Ah, das Harm bezieht sich auf die armen Prozesse, die da getötet werden.
Genau, auf die armen Prozesse, die getötet werden, ja. Die haben, genau, all I need is the whole let's kill processes mentally go away and people acknowledge that the first step is always just report. Genau, also es ist quasi, so der Prozess soll deine E-Mail an die Linux-Mailingliste schreiben.
Hm, okay.
Genau. Do no harm. Okay.
Ja, naja, mit seinen Umgangsformen könnte er noch ein bisschen arbeiten.
Also ich find's gut, dass er der große Diktator von Linux ist. Weil wenn er es nicht macht, dann ist es so ein Wischiwaschi und quasi es gibt keinen richtigen Weg, so wie bei, weiß nicht, Ruby zum Beispiel. Ich weiß nicht, die haben bestimmt auch einen, aber den kenne ich nicht.
Ja.
Genau, also alle Projekte, die
ja,
halt keinen...
Das ist eh die beste Staatsform, ne? Na, Machiavelli ist der gute Diktator, eh die beste Staatsform.
Ja, ist auch so. Benevolent Dictatorship ist quasi das, was die Leute auch zusammenhält, ja? Und dann muss man halt einfach mal auf den Tisch hauen, ja? Muss man sagen, so ist nicht. So nicht bei mir. Nicht in meinem Linux-Kernel.
Können wir den Diktator denn demokratisch wählen?
Nein. Nee.
Ach, das
nee, der Diktator nicht. Ist selbst gewählt und selbst ernannt und bleibt es auch. Genau. Und der wird auch nicht abgesetzt oder so, weil er ist der Diktator. Und der bleibt es for life. Deswegen BDFL, Benevolent Dictator for life. Nicht Bastard Dictator. Ja. Und genau, das ist die richtige Staatsform für diese ganzen Open-Source-Projekte. Finde ich jedenfalls. Kann man natürlich anders sehen, aber dann kann man sich ja auch über irgendwie aufregen, dass irgendwelche Fortunes irgendwie, keine Ahnung, was drin haben oder so.
Ich glaube, der nächste hat keinen Diktator, ist aber trotzdem jetzt wieder geil, nämlich der Firefox.
Oh.
Ja.
Neue Version kam raus, wo sind wir? 58?
Was, Firefox 57. 58 ist noch nicht. Firefox Quantum ist Firefox 57 und Firefox 57 Quantum ist schnell.
Ist es da, ja, wo dann keine Dings mehr funktionieren, keine Add-ons?
Ja, ja, genau, ja, richtig. Ja,
und mit den ganzen, was heißt nicht keine, alle, die seit 54 umgestellt haben, die funktionieren schon. Sind halt leider nicht alle. Also alle, die noch dieses alte Xul verwenden, die tun halt nicht.
Das heißt, alles, was seit 54 bei mir immer noch drin ist, das funktioniert auch weiter?
Nein.
Alles,
nein.
Was, nein. Einfach.
Alles, was seit 54 auf die neue API, neue Art des Programmierens von Plugins umgestellt wurde, funktioniert. Also zum Beispiel uBlock Origin funktioniert weiterhin.
Okay.
Aber es ist so das einzige Plugin, was ich tatsächlich gerade drin habe.
Also ich habe bei mir noch HTTPS Everywhere
drin. Das wird wahrscheinlich.
Ich habe also auch noch Resurrect Page habe ich bei mir noch. Archive quasi Sachen archivieren habe ich bei mir noch ein Plugin. Ich glaube, das sieht nicht mehr gut aus. Ich glaube, ich habe schon mal aus Versehen geupdatet, hat nichts mehr funktioniert. Ohne Witz, ich hatte ein Plugin von 20, was funktioniert hat. Und ja, das war nicht uBlock Origin.
Das beste Plugin?
Das ist quasi das stärkste Plugin, das hat überlebt. Oh, fuck. Genau. Also ich habe noch Foxy, also ich sehe hier gerade, was jetzt alles überlebt und was nicht. Überall, wo Legacy dabei steht, ist quasi vorbei dann, oder?
Genau, ja, stimmt. Die letzten Firefox-Versionen haben dir das schon immer angezeigt.
Okay, also Foxy Proxy stirbt leider. Hide Unwanted Resides from Google Search stirbt leider auch. Der JavaScript Deobfuscator stirbt. Privacy Settings, Resurrect Pages,
Dafür ist der Firefox hinterher richtig schnell. Also vielleicht ja auch, weil er einfach alle Plugins verliert.
Also das war auf jeden Fall meine erste Idee. So, oh, ist ganz schön schnell, aber es funktioniert dann auch nichts mehr, ja.
Also ich habe tatsächlich uBlock Origin jetzt nur drin. Ich glaube, 2, 3 sind mir auch verloren gegangen, aber es ist jetzt irgendwie nichts, was ich...
Nicht so schlimm gewesen, meinst du?
Nee.
Ich musste mir wieder das Original Instapaper-Plugin installieren, weil ich der Ersatz, das ich hatte, das hat den Geist aufgegeben. Aber ist nicht so tragisch, das Original funktioniert ja.
Ja, ich weiß nicht. Also fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Quasi alles
gedötet. Machen ja jetzt auch so Werbung, also so draußen in dieser realen Welt. Ich habe es noch nicht gesehen, aber,
Quatsch,
aber die Leute in dieser realen Welt haben Fotos auf Twitter geladen und deswegen weiß ich, dass es auch Werbung in Berlin zumindest in dieser realen Welt geben tut.
Das ist ja verrückt.
Ja, verrückt, ne?
Warum machen die sowas?
Damit man wieder da weiß, dass es Firefox gibt. Und ich meine, Google Chrome hat sowas ja auch eine Zeit lang gemacht. An ein paar Stellen kann man sich vielleicht aufregen, aber gefühlt ist es schneller als vorher. Und sie werben ja auch damit, dass es schnell ist und dass du jetzt irgendwie zigtausend Tabs gleichzeitig offen machen kannst und das irgendwie trotzdem smooth funktioniert. Und ich bin ja eh ich bookmarke mir ja meine Sachen in Tabs quasi. Und dann ist so einmal oder zweimal im Jahr ist halt so ein Complete Reset. Das ist auch wieder okay dann.
Weil dann dein Browser verreckt ist und du es nicht wiederherstellen kannst, oder?
Genau.
Okay,
ja, das passiert manchmal. Aber ansonsten, also könnt ihr euch mal wieder ausprobieren oder könnt ihr mal wieder ausprobieren, wenn ihr schon lange keinen Firefox mehr verwendet habt oder ihr wartet vielleicht noch eine Version, bis mehr Plugins umgestellt wurden, falls ihr irgendwelche wichtigen Lieblingsplugins habt.
Aber wenn ihr es die ganze Zeit nicht benutzt habt, dann habt ihr auch keine Lieblingsplugins, das ist eine relativ einfache Sache.
Ja, vielleicht. Was man jetzt mit dabei hat, ist dieses Pocket.
Aber das ist ja schon seit für immer dabei, das ist auch totaler Quatsch einfach, ja. Das ist eins von diesen Bonus-Add-ons, die du dann aus Versehen mitbekommen hast. Zum Beispiel auch dieses komische Screenshot-Ding, ja. Das hat niemand danach gefragt, ja?
Nee.
Ja. Es hat niemand danach gefragt und das ist trotzdem gekommen, ja?
Ja, das verstehe ich auch nicht.
So ein Quatsch.
Aber das sehe ich jetzt gar nicht mehr hier.
Firefox-Screenshots ist bei mir so ein...
Ja, das war in der letzten Version war das auch. Jetzt in der neuen habe ich es schon... Entweder ist es rausgefallen oder ich... Ach, keine Ahnung. Ich habe es aber eh nicht gebraucht. Tja.
Na gut.
Trotzdem, Firefox mal wieder ausprobieren. Oder wie gesagt, noch ein paar mehr Versionen warten, bis mehr Plugins da sind. Ein
paar mehr Versionen.
Ach, die Plugins reichen. Das sind alle Wichtigen sind da. Zurück zum Firefox.
Ja, stimmt. Zurück. Geht zurück zum Firefox.
uBlock Origin ist dann eigentlich schon... Dann ist schon gewonnen, ja.
Ja, es ist tatsächlich das, was man am meisten braucht. Der Rest ist nicht ganz so wichtig. Was habe ich denn? Chrome, was habe ich da noch? Ah, so ein Cookie-Ding.
Brauchst du eigentlich gar nicht.
Ja, also es ist, ja, so ein WordPress-Checker.
Quatschkram.
Alles Trash. Aber
was nehmt ihr, um YouTube-Videos runterzuladen?
Gar nichts. Ich brauche keine YouTube-Videos.
YouTube-DL.
Weil die YouTube-App selber, die kann ja leider kein Buffering. Das heißt, wenn man vorladen will für Zeiten, wo man weiß, dass man kein Netz hat, muss man halt sich irgend so ein Plugin suchen, dass das nicht ganz...
Nee, du kannst es Save for Later machen, oder?
Ja, dann habe ich das in der Playlist bei YouTube. Nee. Aber ich möchte... Nein, Save for Later auf dem Device.
View Later, wie heißt denn das? Es gibt quasi, also ich weiß, dass es dann für dein Telefon funktioniert, wenn du das da quasi reinwirfst, dann wird das in deinem Telefon gecached oder so, dann wird das quasi vorher runtergeladen. Und zwar offline.
Laden. Also. Alles klar, ich habe versucht, diese Funktion in der App zu finden und bin gescheitert. Deswegen habe ich es mir dann runtergeladen und als Videofile auf das entsprechende Device gespielt. Was ganz gut funktioniert. Ich meine, dann hat man es auch gleich in seinem NAS-Archiv, wenn das, was man sich darunter geladen hat, so gut ist, ist man vielleicht später nochmal drauf zurückgreifen.
Genau, es ist die Watch Later Playlist.
Ja, genau, das ist die Playlist, aber die ist ja online.
Nee. Also die ist dann offline gecached?
Nein, der cached, dann wäre mein Telefon voll. Wenn er meine Watch Later Liste auf dem Telefon cachen würde, dann wäre mein Telefon gnadenlos überfüllt.
Okay, hier. Also, es gibt hier YouTube offline, ne? Und zwar, also ich weiß, dass ich das schon mal gemacht habe.
Und später jetzt ansehen.
So. Also, vielleicht hat sich es auch wieder geändert, aber ich, nee, hier, doch, das passt auf jeden Fall. Safe, ist das das Richtige? Safe Late, naja, es sieht schon wieder so komisch aus. Man weiß immer nicht bei diesen Webseiten, ob das Richtige ist. Oder ob das einfach wieder irgendein Quatsch ist, ja. How to save YouTube Quatsch. Videos to your iPhone for offline viewing. Ist das original? Nee. Das ist auch wieder irgendein Quatsch. Okay, also ich weiß, dass es damals irgendwann mal ging mit dieser Watch Later Playlist und dass er das dann quasi dort dazwischen gespeichert hat. Mhm. Ansonsten für Offline Downloading YouTube DL. Das quasi kann alles.
Gut.
Beste,
ja,
beste
ich hab
Sache.
Ich habe mir dafür ein Firefox Plugin geholt.
Okay.
Geht auch.
Gibt's, ja. Funktioniert es noch mit 57?
Ja, genau. Die sind fleißig dabei, das aktuell zu halten.
Das ist eine gute Sache. Okay, also mal gucken. You can diese. Okay, hier. Also das ist schon dieses die Watch Later Playlist ist schon das, dass es dann auch quasi gecached wird.
Da gibt's einen Trick. Na, entweder es geht nicht oder es gibt einen Trick.
Einen Trick.
Nein. Meine Watchlist-Playlist und meine Watch-Later-Playlist wird nicht, also, nee.
Nee.
Okay. Okay.
Nee.
Wenn ihr einen Tipp habt für Markus, schreibt es einfach in die Kommentare oder twittert ihn an oder so.
Gerne,
weil,
ja.
Weil, ich glaube, die Leute wollen uns nicht zuhören. Wir versuchen, wie YouTube funktioniert, rauszufinden.
Das ist
wirklich
das
nicht, ist Mensch.
Machen wir weiter.
Alles klar.
Also, ich will euch nicht weiter zuhören. Mich interessiert dieses YouTube-Zeug nicht.
Okay. Kommen wir weiter zu?
Ja, nee, das muss ich hier verschieben. Das gehört ja gar nicht in Themen rein.
Ja, und das andere gehört auch gar nicht dazu. So, machen wir weiter.
Verwirrt. Achso, machen wir jetzt noch Krypto-Gedöns oder wie?
Krypto, wir sprechen noch
ah, ja.
ganz kurz, ja, okay. Einmal drüber, ja.
Genau, obwohl ja selbst die ARD irgendwie jetzt darüber berichtet, werden wir auch noch ganz kurz darüber gehen. Über diese, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, diese ICOs, ne, diese Initial Coin Offerings.
Ich hab schon ein paar Mal das gesagt, ja.
Ja, ich blick's nicht, aber es ist so
aber
wie
jetzt haben wir jetzt,
Gänge, aber nee, nee. Doch nicht so richtig. Oder
nee,
so,
nee, genau, jetzt haben wir quasi die Chance, einmal dieses Thema aufzuklären. Und zwar ganz speziell Initial Coin Offerings. Denn der Markus hat sich damit auseinandergesetzt.
Ja, ich war.
Was hast du gekauft?
Ich habe begriffen, worum es ging bei diesem ganzen. Man kann dem Thema ja nicht ausweichen. Und
zugegebenermaßen versuche ich auch immer weiter mitzuverfolgen, was in den Cryptocurrencies so abgeht, und habe mich, wie wahrscheinlich alle anderen, die lang genug sich mit IT beschäftigen, mich natürlich auch schon des Öfteren geärgert, dass ich damals nicht so richtig bei Bitcoin eingestiegen bin.
Ja.
Ist halt so. Ist halt so, genau, kann man akzeptieren, aber das macht das Ganze ja vielleicht umso spannender. Und diese ICOs, nachdem der Felix zuletzt da mal wieder auf einen hingewiesen hatte, der unglaublich viel Geld eingesammelt hatte.
So viel Geld. Das kann
so, so viel Geld.
So viel Geld. Und wie viel war das? 1,5 Milliarden oder so?
Ja.
500 Millionen oder
was? Vollkommen absurd. Habe ich dann mal ein bisschen angeschaut, was diese ICOs eigentlich sind. Und genau, Ingo, wie du gesagt hast, die landläufige Meinung ist ja immer erstmal ICO. Das klingt so wie IPO. Ja, das ist ja total safe. Dann investiere ich in das Unternehmen und werde reich. Okay, nette gute Idee, gefällt vielen Leuten.
Reich werden finde ich gut.
Ja, genau, finde ich gut.
I like. Mir gefällt das, ja.
Und wenn man dann aber reinschaut, dann stellt man fest, das mögen die Leute, die ein ICO machen, sehr, dass die Leute glauben, dass das so wäre. Letztendlich ist ein ICO aber nichts anderes, dass sich irgendjemand ausdenkt, was er denn so als virtuelles Konstrukt hat. Und verkauft dieses virtuelle Konstrukt an die Leute da draußen, ohne ihnen damit tatsächlich irgendwas zu geben. Keine rechtlichen Verpflichtungen, keine Verbriefung eines Unternehmensanteils, keine Mitspracherechte, gar nichts. Es ist wirklich so die reine Idee, hier könnte was entstehen, wo man vielleicht mal was mit anfangen kann. Die Startups oder die Unternehmen, die das versuchen, verkaufen es natürlich anders. Die knüpfen an dieses virtuelle Konstrukt dann immer ein Geschäftsmodell oder eine virtuelle Welt, in denen man diese ICOs, über den ICO verkauften Tokens, heißen sie dann, vielleicht sollten wir das gleich nochmal richtig aufdröseln, was da wie heißt,
ja,
benutzen kann. Und darüber würde sich dann später ein ordentlicher Wert einstellen, mit dem man dann sein Investment zu richtig Money-Moneys machen kann. Weil sich das natürlich, naturgegeben, mindestens mal vertausend, was man da investiert hat. Das ist so die Meinung des Hypes.
Ja, das ist quasi wie so ein Baum, der wächst einfach von so einem kleinen Samen, von einer riesigen fucking Eiche, ja. Innerhalb von zwei Wochen.
Genau, und mit dem Bewusstsein, als mir das dann bewusst geworden ist, dass die halt aus dem luftleeren Raum was erschaffen und das für viel Geld platzieren, habe ich gedacht, das müssen wir vielleicht nochmal etwas ausführlicher hier ansprechen.
Ja.
Es ist spannend, dass es funktioniert, und es ist spannend, dass da so viele Leute drauf einsteigen.
Ja. Also ich denke auch, dass das große Ding ist halt wirklich, das so zu platzieren, als wäre das so ein
IPO, Public Offering.
Genau, Initial Public Offering, weil es hört sich so ähnlich an. Es ist auch irgendwie, du kriegst auch irgendwie was Virtuelles, weil ich meine, was sind denn Aktien für ein komisches, auch wieder für ein komisches Konstrukt, ja. Und du kriegst da quasi auch solche Punkte, und die kannst du dann später verkaufen, wenn quasi alles gut läuft, und dann wirst du reich dadurch. Und dadurch, dass es so nah, also dass quasi diese ganze Finanzmarkt ja eh so was Totales, auch wenn man darüber nachdenkt, auch was total Obskures eigentlich ist, ist das quasi nur der nächste logische Schritt davon, ja. Einfach das so weit abzuheben von allem, dass es sich so ähnlich anhört wie was man schon mal gehört hat, dann wird man bestimmt reich davon, und das dann halt so zu verkaufen, noch eine Hochglanzbroschüre dazu, und dann ist fertig. Und das ist schon geil eigentlich. Schon echt ein guter Ansatz. Und da sind einige von diesen quasi Bitcoin-Forks echt reich geworden mit.
Mhm.
Genau, jetzt, sag dir mal, was Tokens sind, was man da man dort bekommt.
Dieses Konstrukt, von dem ich eben gesprochen habe, das muss man ja schon irgendwo abbilden, um zumindest im Internet den Leuten zu sagen, hier, ihr habt was bekommen. Und was sich da etabliert hat, sind eben die Cryptocurrencies. In Bitcoin selbst nicht, weil es in der Bitcoin-Blockchain dieses Konstrukt noch nicht so gab.
Ja.
Sehr populär dafür ist Ethereum, weil Ethereum eben nicht nur als reine Cryptocurrency konzipiert wurde, sondern von Beginn die Idee mitgenommen hat, dass es als Plattform dienen möchte. Als Plattform für eben das, was mit der in der Blockchain abgebildet werden kann. Sie wollten sich aber bewusst nicht auf Currencies limitieren erstmal. Und deswegen ist es mit Ethereum möglich, einen Tokensatz zu erzeugen.
Was? Also ist quasi ist auch so ein Coin, nur in der Ethereum Blockchain.
Ja.
Oder? Also.
Ja, so habe ich das auch verstanden, genau. Und so ist er, kann halt im Ethereum, in der Ethereum Blockchain jeder seine eigenen Coins coinen. Also man öffnet also seine Münzprägestätte, seine virtuelle und rechnet die Coins aus. Und diese Coins kann man dann eben gegen Ethereums verkaufen und da Ethereums an den Coin-Börsen gehandelt werden, ist das wahres Money Money. Und das ist das, was bei den meisten ICOs passiert. Also man zahlt dann Geld ein, kauft davon Ethereums, überweist die Ethereums an das Unternehmen, was den ICO macht und bekommt dann dafür ihre Ethereum-Subtokens, also es ist dann ein Subtoken in dieser Blockchain, zugeteilt. Und hofft darauf, dass dieser Token vielleicht später mal selbst an einer Coin-Exchange gelistet wird oder aber, dass sie zumindest in dem virtuellen Universum, was das Startup da generiert, mit diesen Tokens agieren können und dafür einen Gegenwert für ihr Geld bekommen.
Genau. Und
das ist Konstrukt schon, wurde ja.
Also das ist schon eigentlich geil. Du hast quasi du hast ein Cryptocurrency, die nennt sich Bitcoin. Und damit kaufst du eine andere Cryptocurrency, die nennt sich Ethereum. Und mit der kaufst du dann in Ethereum selber, wandelst du quasi dein Ethereum in diese Token um. Das ist quasi, wenn man sich das so vorstellt, so ein bisschen wie quasi auf Rauch in Rauch in Rauch drin handeln, ja? Und zwar mit echtem Geld.
Ja.
Und das ist schon krass. Und das, also da wird so viel Geld, also in diesen ECOs, in diese Initial Coin Offerings, da wird so viel Geld umgesetzt in diese Tokens, dass man sich echt fragen muss, haben die Leute überhaupt verstanden, was das ist?
Nee.
Und die Antwort ist in den meisten Fällen einfach nein, weil das kann man ja, also das ist auch so schwer zu durchblicken, ja. Das ist so kompliziert alles, so viele verschiedene Layer, Unterlayer, dass es quasi auch für normale Leute überhaupt gar nicht mehr durchsehbar ist, was da eigentlich passiert.
Ja. Ja, das ist ein ganz schön heftiges Konstrukt. Der Reiz dabei ist natürlich, abgesehen von dieser Fantasie, von dieser unglaublichen Fantasie, dass die Leute glauben, dass das per se jetzt überall so läuft wie bei Bitcoin und sie jetzt alle reich werden können, wenn sie früh genug dabei sind, ist natürlich auch, dass man hier eine Möglichkeit hat, mit sehr viel weniger Kontextaufwand, eine Unternehmensbeteiligung zu erwerben, auch wenn sie rechtlich nicht so verbrieft ist. Das ist natürlich das, was die Startups da versuchen zu verkaufen. Hier, ihr könnt an uns teilhaben, ihr könnt mitmachen. Während man bei einem echten Startup braucht man ja Serious Money, um teilhaben zu können, weil man, zum einen muss man natürlich verkraften können, dass das Geld von heute auf morgen weg ist, weil hey, es ist ein Startup und die meisten dieser Läden scheitern. Und das andere ist, damit sich das für das Startup lohnt, das Geld einzusammeln, musst du ihnen eine entsprechende Summe geben. Ansonsten lohnt es die Zeit nicht, mit dir darüber zu reden, ob du ihnen Geld geben willst oder nicht. Und bei dem ICO-Markt ist es natürlich so, dass es man da, weil das alles automatisiert läuft, weil das alles in der Blockchain läuft, da natürlich auch schon mal einfach 100 Euro reinschmeißen kann, wo man nirgendwo anders ernsthaft mit agieren kann. Also auch an der Börse lohnt sich's, mit 100 Euro kann man zwar was machen, eine Transaktion kostet 10 Euro, aber wenn eine Transaktion 10 Euro kostet und man 100 Euro investiert, dann muss man diese 10%, die man da als Gebühren nur für den Kauf, für den Verkauf fallen ja nochmal 10% an, abgegeben hat, die muss man erstmal wieder reinholen und das passiert nicht so schnell. Und diese niedrigen Transaktionskosten und diese einfache Einstiegshürde, die führt natürlich dazu, dass die Leute sehr geneigt sind, einfach mal auszuprobieren, irgendwo als Early Bird Investor dabei zu sein. Auch und blenden dabei völlig aus, dass ICOs eben kein IPO sind und sie nichts verbrieft bekommen, außer das, was die Unternehmen ihnen da so versprechen, aber in den seltensten Fällen auf Papier geben.
Ja, klar. Also das schon creepy einfach, ja.
Ja.
Hast du denn jetzt schon investiert? Das ist die interessantere Frage.
Kleine Beträge. Eben nicht das, was ich gerade gesagt habe, dass man mit kleinen Beträgen da experimentieren kann. Ich bin neugierig genug und habe kleine Beträge benutzt, um in diesem Kontext tatsächlich was zu tun. Ja.
Okay, was hast du gekauft? Erzähl doch mal.
Es gibt ein deutsches Startup.
Okay.
Das nennt sich Whisker. Da bin ich drauf aufmerksam geworden, eben in dem ganzen Kontext, wo ich mich mit den ICOs beschäftigt habe. Und die möchten gerne die Werbebranche revolutionieren, weil sie die Daten, die erhoben werden beim Browsen und die von der Werbeindustrie so vielseitig ausgeschlachtet werden, zurück in die Hände ihrer Nutzer geben wollen. Und gegen teures Geld, das dann natürlich über ihre Tokens umgesetzt wird, temporär den Werbetreibenden zur Verfügung stellen wollen, um ihre Werbung sehr viel zielgerichteter als bisher platzieren zu können. Dafür bauen sie eine App und über diese App soll dann diese Werbung gezeigt werden und den Leuten entsprechend von ihrem Profil gezeigt werden und dadurch einen viel höheren Impact haben als bisher.
Okay, also ich mache eine App auf und dann sehe ich Werbung
oder so? Ja, aber du siehst das, was dich wirklich interessiert. Du siehst das, was du sehen willst.
Also ich würde gerne keine Werbung, wenn ich die dann da sehen kann, wenn ich dann mit meinem Bildschirm sehe, dann vielleicht.
Das funktioniert natürlich nicht so.
Ach so, okay, also ich muss schon Werbung offen gegenüber sein.
Also ja, genau, du musst schon, aber du kommst ja auch immer wieder in den Punkt, zum Beispiel Klamotten shoppen, von Zeit zu Zeit willst du einfach, brauchst du was Neues.
Okay.
Von irgendwas. Und dann willst du natürlich so schnell wie möglich einen Überblick bekommen und aus dem, was verfügbar ist, auswählen, was du haben willst. Okay. Und auf diesem Bedürfnis setzen die auf und sagen, dein Gehirn ist in der Lage, 30 Bilder pro Sekunde wirklich zu verarbeiten.
Deswegen zeigen wir 30 Werbung pro Sekunde.
Deswegen zeigen wir dir 30 Produkte pro Sekunde. Und du hakst einfach ein, wo es dich interessiert. Es geht, das habe ich bis jetzt nicht genannt, ist den Namen richtig, es geht um Whisker. Und das ist ein Startup aus Berlin.
Ja, das hast du beides schon gesagt.
Da habe ich Whisker auch schon gesagt.
Jetzt hast du es gerade gesagt.
So im Redefluss, unglaublich. Ja.
Okay.
Genau, und sie wollten eigentlich erst...
Aber ich meine, das könnte man auch über Kickstarter machen oder über Startnext.
Das ist korrekt.
Oder sonst was, das Geld einsammeln.
Aber als Blockchain...
Das Geld einsammeln, ja, aber sie wollen ja, also sie gehen natürlich den kompletten Weg. Sie füllen die komplette ICO-Story aus, indem sie sagen, wir bauen eine Plattform, auf der du diese Tokens auch tatsächlich hinterher benutzen kannst.
Genau, und was da nämlich passiert ist, du kaufst nicht einen Anteil von der Firma, sondern du kaufst quasi diese Token, die dann oder dieses Geld, also Token für das Geld, was dann später in dieser Blockchain-basierenden App verwendet wird. Das heißt, du könntest hier quasi 10 Euro in Werbecoins kaufen.
Ja, genau. Du kaufst also das die Payback-Punkte der nächsten Generation.
Genau, der nächsten Generation. Und damit, damit kannst du entweder Werbung verkaufen oder die Werbung kaufen in dieser Plattform. Oder du kannst sie natürlich wieder eintauschen gegen Geld, in der Hoffnung, dass Werbetreibende dann auch diese Coins kaufen wollen. Mhm. Das ist so quasi die Grundidee. Das heißt, du hast keinen Anteil an der Firma at all.
Okay. Na, genau. Mhm. Das muss man sich bewusst machen. Man ist kein, Venture-Capitalist, der Anteile hat. Und,
okay. Ja. Also und das kann man sich so ein bisschen vorstellen.
Dieses Krypto-Coin war doch nichts für verpusten das Geld jetzt irgendwie anders, dann hast du auch nichts gekonnt.
Genau, du hast nichts. Das ist das, was man jedem, der sich damit beschäftigt und der mit dem rumspielen will, sagen muss, das ist genauso wie Lotto spielen.
Punkt. Ja, also das ist so ein bisschen auch so, man kann sich das auch so vorstellen, du hast so ein Free-to-Play-Game und die sagen, das wird das beste Spiel, wo es gibt auf der ganzen Welt und wenn du jetzt einkaufst, kriegst du 10 Internetgeld zum Preis von $5. Und später wird es doppelt so viel kosten. Und deswegen solltest du es jetzt einkaufen, damit du nämlich mehr virtuelle Dinge kaufen kannst später.
Ja.
Oder halt die wieder verkaufen, weil es will bestimmt jemand dein virtuelles Internetgeld kaufen.
Ja, okay, okay.
Verstand. Und das, ja gut, also muss man sich halt bewusst sein, was man dort nicht kauft. Ja. Und was man dort kauft auch. Und wenn du meinst, dass
also es... Also keine Anteile der Firma, sondern...
Genau, dieses, ja. Dieses Spielgeld der nächsten Generation, wenn die ihre, wenn die ihr Produkt mal fertig machen quasi.
Okay. Und gibt es da jetzt irgendwie so eine Übersicht, was für ICOs
es gerade gibt? Doch, doch, es gibt eine
ICO-Übersicht,
doch, doch. Das ist,
so die Größe. Aber die ist nicht abschließend. Also genau, es gibt eine große, aber es passiert so viel und so schnell.
Ja, die Sache ist halt, alles, was du brauchst, ist quasi ein so ein, also du musst einmal so einen Designer organisieren, der dir so ein tolles White Paper zusammenschreibt und da schreibst du dann rein, okay, wir machen Bitcoin, wir machen Blockchain plus, was haben wir, keine Ahnung, Bettdecken, ja? Und dann sagst du, verkaufst du die nächsten Bettdecken, kannst du dann irgendwie tauschen über diese Plattform und dann hast du deine Geschäftsidee und Blockchain steht auch im Namen und das heißt, du kannst quasi damit ein ICO aufmachen. Und dann sammelst du machst du quasi diese Token-Plattform, baust du dann in Ethereum auf und zack, geht's los, kannst Geld einsammeln. Und hier ist der ICO-Kalender, quasi von den ganzen ICOs, die bald kommen.
Und es gibt eine Seite, die heißt coinmarketcap.com, wo man so die Marktkapitalisierung der verschiedenen Cryptocurrencies anschauen kann und die haben eine Subseite für Tokens, wo man sich anschauen kann, welcher ICO-Token der mittlerweile wie viel wert ist und zu was gehandelt wird. Viele erscheinen da noch nicht, weil sie noch nicht gehandelt werden. Das ist dann so der Punkt.
Und das ist also, aber auch diese Market Cap ist natürlich auch schon ein bisschen Quatsch, weil wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut, dann wird man herausfinden, okay, wir gucken einfach, wie viele von diesem Geld gibt es und dann rechnen wir das mal den aktuellen Preis. Und dass es überhaupt nicht aufgeht, weil du ja gar nicht so viele Leute hast, die das für den Preis verkaufen, es interessiert erstmal keinen, ja. Das ist quasi einfach nur.
Das ist ja aber adaptiert von dem, was an der Börse passiert.
Ja, aber das ist auch, also das ist genauso
Quatsch, wenn, ja. Ja, genau, das ist genauso Quatsch, absolut. Weil wenn heute alle ihre Lufthansa-Aktien verkaufen wollen würden, würde die erste Hälfte vielleicht noch Käufer finden, aber nur wahrscheinlich nur die ersten 20%, wenn überhaupt, zum aktuellen Kurs.
Ja, richtig. Also halt, es ist ja auch immer, also die, das funktioniert ja immer so, es ist ja ein Angebot und Nachfrage und an der Börse ist es so, jemand sagt, ich kaufe die Aktien für den Preis und jemand anders sagt, ich verkaufe meine Aktien für den Preis, der aber höher ist als den, was der andere kaufen will. Und das heißt, es kommt erstmal kein Kauf oder kein Verkauf zustande. Bis jemand sagt, okay, ich kaufe zu dem Preis, was der eine Typ sagt, was er verkauft. Und nur dann wird quasi gehandelt. Und sonst nicht. Und wenn du jetzt quasi den ersten, der hat zum Beispiel ein Coin oder eine Aktie und der verkauft die für 20. Und wenn du dann die Aktie für 20 gekauft hast, dann musst du schauen, was der Nächste seine Aktien für verkauft. Zum Beispiel verkauft er die für 30. Und dann geht der Preis hoch, weil du quasi keine Verkäufe mehr hast. Bis dann quasi niemand mehr seine Aktien verkauft oder niemand mehr die Aktien kaufen möchte. Genau, also es ist eigentlich eine ganz lustige Sache. Und also es ist halt auch echt dieses ganze Bitcoin-Zeug, das war ja auch schon ganz am Anfang so, man macht dieses ganze, dieses super langweilige Zahlen hin und her schubsen, BWL-Zeug, macht es eigentlich cool für die Nerds, ja, und dann kann man die endlich abzocken. Bam! So einfach
ist es. Aha. Das Blockchain. Ist natürlich auch eine schöne Verschwörungstheorie, für warum Bitcoin erfunden wurde.
Einfach nur die
Nerds endlich trappen. Die ganzen Nerds melken.
Ja, weil die geben ja sonst kein Geld aus. Die kaufen billigen Shit bei AliExpress, aber das reicht uns nicht.
Genau.
Wir müssen die melken. Und endlich haben wir was gefunden. Wir machen virtuelles Geld. Weil das ist nicht so wie normales Geld. Nee, nee. Ist ganz anders. Das funktioniert ganz anders. Oh, doch nicht. Oder wir machen hier was ist wie eine Börse, aber es ist keine Börse. Es ist eine Cyberbörse.
Und die hat keine Regulierung, deswegen können wir da verdammt nochmal machen, was wir wollen.
Können wir die Nerds abzocken, wie wir wollen.
Ja. Also seid schön aufmerksam. Ist ein sauer interessantes Thema, aber gucken, was da passiert. Weil was
abgesehen davon, dass das alles nicht reguliert ist und dass da ganz viele Leute ihr Unwesen treiben, immer noch passieren kann, ist, dass die Technologie nicht ganz so solide ist, wie man das eigentlich glaubt.
Ja.
Und genau das ist gerade mit Ethereum passiert. Weil es gibt da ein Parity Wallet Vulnerable Vulnerability, die dazu führt, dass ganz viele von den Tokens und im Kontext von Ethereum nicht mehr so zu gebrauchen sind, wie das eigentlich war.
Okay. Also ich habe das tatsächlich auch gelesen, aber ich habe es nicht ganz verstanden, was das wirklich Problem geworden ist.
Der Effekt, also das richtige Problem habe ich leider auch noch nicht durchdringen können, einfach weil mir in den letzten Tagen massiv die Zeit gefehlt hat. Der Effekt ist, dass man eine ganze Menge von den Tokens, die es da draußen gibt, umtauschen sollte, weil sie die transferieren müssen.
Okay. Und dieses Multisig-Wallet ist genau was?
Ein Multisignature-Wallet? Das sind die Wallets, in denen man eben die Tokens aufbewahrt, die man erworben hat.
Okay. Und warum braucht man dafür dann sowas? Reicht da nicht der Standard Ethereum Client quasi? Ich glaube, wir sind nicht tief genug drin, oder? Jedenfalls das Problem war quasi, dass man seine Cyber Coins verlieren konnte. Und zwar wegen einer. Schlecht. Ja, man hat die sich so schön gekauft auf diesem beim Ico und dann bam sind sie weg.
Okay, und das passiert immer noch, oder?
Es passiert. Sie haben einen Fix und der Fix führt aber eben dazu, dass man die Tokens tauschen muss, weil sie neu bestätigt werden müssen. Also durch neue Transaktionen in der Blockchain bestätigt werden müssen.
Und das passiert auch, oder? Weiß man da nicht.
Ja, also das Wichtige ist einfach, dass man Tokens oder Assets aus betroffenen Wallets, also diese Multisig-Wallets, an eine sichere Adresse transferieren muss.
Okay. Das heißt, man muss irgendwas tun.
Die alle Multisig-Wallets, die in der Parity-Wallet nach dem 19. Juli erstellt worden sind, sind sicher, gelten als sicher.
Okay.
So, das heißt, alle, die so in der letzten Hälfte des Jahres aktiv geworden sind, gelten als sicher. Okay. Alle, die davor sind, müssen aktiv werden.
Okay. Das heißt, wenn ihr sowas gemacht habt, dann müsst ihr jetzt vielleicht irgendwas tun.
Also, auch ein guter Tipp.
Ich glaube,
also wenn ihr bei der irgendwas so mit Ethereum irgendwann mal gemacht habt, dann müsst ihr jetzt aktiv werden vom 31. Gedöns. Ja.
Okay. Genau, aber also die Whisker-Jungs zum Beispiel, die haben gesagt, man muss seine Tokens neu claimen und dafür eine Adresse bereitgestellt, über die man das tun kann.
Okay, das heißt, du kriegst quasi neue Coins, weil die aufgegeben haben und weil es zu kompliziert ist. Okay,
alles klar. Genau.
Okay, na gut, aber das ist ja auch ein guter Ansatz, weil die haben ja eh noch nichts gehabt, kann man es einfach nochmal machen. Außerdem hast du dann die Leute, die das dann vergessen und dann, bam, noch mehr Cash Moneys gemacht.
Mehr Cash Moneys, mehr Tokens
übrig. Nice. Okay, also das ist schon echt alles.
Genau. Durch den ganzen Parity Multi-Signature Wallet Fuck-Up haben die Whisker-Jungs ein bisschen Zeit verloren. Haben dadurch aber ihren Plan geändert. Anstatt jetzt nur in den Staaten zunächst live zu gehen, wollen sie jetzt direkt weltweit live gehen. Das allerdings erst am 31. Januar. Zuvor war der Plan, dass sie erst in den Staaten live gehen und das noch in diesem Jahr.
Okay.
Und ja, mal schauen.
Okay.
Mal schauen, was von diesem Plan jetzt umgesetzt wird und wie die App dann ankommt.
Ja. Was, also hast du schon einen Plan? Willst du denn Werbung quasi verkaufen von dir? Oder willst du diese Coins dann in echtes Geld umwandeln, sobald du
die Chance. Ich suche noch nach meiner Geschäftsidee, um deine Werbung von mir zu verkaufen. Und dann mit dem dann.
Mein Alabasterkörper, nimm mich.
Nimm mich.
Verkaufe dann, Werbung von mir.
Mit dem so etablierten Business natürlich eine Sustainable Future zu etablieren.
Futures sind auf jeden Fall auch so eine Sache.
Ja, genau. Hey, Zertifikate, Derivate.
Futures.
Futures.
Nüchtern betrachtet hat man mit Futures an der Börse immer noch mehr Sicherheit als mit ICO-Coins.
Du hast, ja, also es gibt nicht so viele Sachen, die unsicherer sind als ICOs. Ich glaube nur, also, es gibt noch diese, also diese typischen Schneeballsysteme. Es gibt
noch die Hütchenspieler,
genau,
die es auf gibt der Straße.
Diese, ja, es gibt diese typischen Schneeballsysteme. Das ist vielleicht ungefähr auf dem gleichen Ebene. Hütchenspieler ist, glaube ich, da kannst du aber auch nicht so viel Geld so schnell loswerden.
Moment, weil Schneeballsysteme. Der Vorwurf kommt, der kommt ja jetzt immer wieder mit den Cryptocurrencies, dass es eigentlich ein gigantisches Schneeballsystem wäre. Das, glaube ich, ist wegen dem Hype so. Das ist aber eine Eigenschaft von dem Hype. Ist das bei den Cryptocurrencies an sich wirklich so, dass das Schneeballsysteme sind? Da bin ich mir nämlich noch nicht so ganz sicher.
Es ist halt, ein bisschen schwierig. Es ist kein typisches Schneeballsystem. Das kann man, glaube ich, relativ leicht sagen. Weil typische Schneeballsysteme sind halt, funktionieren halt über dieses entweder du arbeitest quasi oder du findest Leute, die für dich arbeiten und quasi machst dann über dieses Referral, quasi machst du verdienst du das Geld. Das ist halt nicht so richtig typisch, weil du dort nicht zwangsläufig, also quasi du wirst nur bedingt reicher, wenn du jetzt jemanden findest, der das auch macht oder so. Sondern es müssen halt eine große Anzahl von Leuten davon überzeugt sein. Und deswegen ist es nicht so ein richtiges Schneeballsystem. Was auf jeden Fall ist, es bringt normalerweise eine Menge Geld für die Leute, die diese ICOs starten, weil die sagen in den meisten Fällen, okay, wir haben eine bestimmte Anzahl von diesen Coins und die Hälfte nehmen wir aber. Oder 10% oder was auch immer. Und dann ist es quasi 10% von dem Geld, was die restlichen Leute dort einzahlen, das ist quasi instantan das Geld von den Leuten, die das ICO durchgeführt haben. Und das ist meistens eine Menge Geld. Speziell jetzt bei, wie viel war das bei dem Filecoin? Keine Ahnung, so viel Geld, dass es unglaublich viel Geld war. Auf jeden Fall. Und deswegen ist es nicht so ein typisches Schneeballsystem, sondern es basiert quasi darauf, dass Leute daran Vertrauen haben, aber nicht, weil sie von jemand anders überzeugt werden. Also nicht nur halt quasi bedingt quasi. Also das so sehe ich das jedenfalls. Das ist natürlich, man kann das auch ein bisschen anders sehen, aber so prinzipiell ist es kein klassisches Schneeballsystem.
Ja.
Aber man...
Würde ich... ja. Genau. Das schätze ich eigentlich auch so ein. Also ich glaube, dieser Vorwurf, der ist zu pauschal.
Ja, das ich denke auch.
Ja.
Aber was natürlich schon ab und zu passiert ist, oder was vor kurzem erst passiert ist, die Leute, die diesen ICO gemacht haben, sind danach halt quasi ein bisschen so, wie heißt es, dieses andere, wo man Kickstarter-mäßig sind dann quasi in die Karibik geflogen und haben sich nie wieder sehen lassen.
Ja, zu Recht.
Ja. Und das kann natürlich passieren, aber das hat halt nichts nur, also es hat halt nicht wirklich was mit Schneeballsystem zu tun, sondern einfach nur damit, dass es halt Betrug ist. Es gibt genau, ja verschiedene Arten von Betrug. Genau.
Genau, das ist dann Betrug und das wäre, wenn das ein IPO gewesen wäre, nach europäischem Aktienrecht oder so, würden die zur Rechenschaft gezogen werden können.
Genau.
Bei einem ICO nicht.
Genau. No. Weil es dieses, das ist ein Cyber-IPO und deswegen ist okay. Ja, okay, aber das ist prinzipiell eine super, super spannende Sache, weil dort halt so viel Geld in die Richtung geworfen wird, ja. Einfach nur, weil es da so viel Geld ist.
Ja, und wenn man sich mit der Thematik beschäftigt und mit der Blockchain beschäftigt, sieht man auch, dass mit der Technologie, die extrem gehypt ist, keine Frage zurzeit, aber dass mit der Technologie ganz interessante Sachen abbildbar sind.
Ja.
Und dass deswegen auch Staaten wie China hingehen und erstmal versuchen, es zu verbieten. Und dann wieder zurückrudern, weil sie merken, so richtig verbieten können wir es nicht. Aber der chinesische Staat ist ja extrem auf Kontrolle aus. Und mit der Blockchain würden sie Kontrolle weggeben. Ja, abgeben klar. müssen, werden dazu gezwungen, weil es eben auch wieder eine Art von Dezentralisierung ist. Oder ja. Es würde eine Menge umwälzen, je nachdem, wie weit es sich verbreitet. Und das ist sicherlich was, wo spannende Effekte hervorbringen kann. Eine Theorie, die ich mal gehört habe, ist ja auch, dass tatsächlich Bitcoin von einer Nationalbank initiiert worden ist als Experiment, einfach auszuprobieren, was passiert eigentlich, wenn sowas da draußen ist. Weil es ist ja immer noch nicht klar, wo es herkommt, und es müssen Leute mit ganz schöner Kapazität gewesen sein. Natürlich kann es ein Genie gewesen sein, aber es gibt ja auch immer wieder die Aussage, das ist so krass, was die sich ausgedacht haben. Das muss eigentlich eine Gruppe von Forschern gewesen sein. Und die Tatsache, dass sich diese Gruppe von Forschern bis jetzt nicht, wenn es denn eine ist, bis jetzt nicht geäußert hat, das weist eigentlich darauf hin, dass es eine staatliche Stelle sein könnte, wo die Leute einfach wirklich...
Ein großes soziales Experiment.
Ja, vielleicht.
Vielleicht.
Weiß es nicht.
Interessant ist halt auch noch die brachliegenden Bitcoins von Satoshi. Mhm.
Ja.
So viel Geld. Wie viel Milliarden sind es gerade? Ich weiß nicht.
Eben, das ist für diese Theorie halt zuträglich, weil das darauf hinweist, dass das kein Einzelner ist, weil der wahrscheinlich mittlerweile versucht hätte, diesen Wohlstand, den er da in Krypto liegen hat, irgendwo so abzusichern, dass es nicht nur an dieser Blockchain hängt.
Ja. Weiß wahrscheinlich keiner mehr, wie er daran kommt.
Ich denke.
Andere Variante.
Also vielleicht, kann natürlich auch immer noch alles sein. Und dass es denen einfach so peinlich ist.
Ja,
ups, genau. Wir haben den vergessen.
Ja, genau.
Ups, leider ist unser USB-Stick kaputt gegangen. Das ist jetzt doof.
Das wäre schon echt peinlich. Gut, also, da würde ich das ICO-Thema mal zumachen.
Ja.
Müsst ihr euch selber Gedanken darüber machen, ob das was für euch ist oder nichts ist. Wer ein bisschen damit spielen will, dann nehmt halt auch nur Spielgeld. Ja. Ansonsten keine größeren Beträge da reinpumpen, bitte.
Ja, genau.
Weil also kann halt jederzeit futsch sein.
Was prinzipiell eine viel bessere Anlage ist, ist zu schauen, wo der Staat euch bei irgendwelchen Sachen unterstützt. Weil das ist quasi Free Money, was man dann nur noch quasi einsammeln muss. Zum Beispiel, ihr könnt irgendwelche Sachen steuerlich absetzen. Oder ihr könnt irgendwie...
Genau, aber man muss das ganz klar eingrenzen, wenn es so in Richtung Rentenvorsorge geht, weil das, was sie da versucht haben als Riester zu etablieren, das kostet die Leute mehr Gebühren, obwohl es gefördert wird. Ganz ohne Blaupause ist alles, was der Staat fördert, hat schon
Fuß. Ja, Riester ist halt quasi, ist ja auch so ein Ding, was, ja, es wird quasi vom Staat gefördert, aber das kauft man ja auch schon wieder irgendwo anders ein. Mhm. Und also es gibt man sollte Ach, vielleicht
vermögenswirksame
erst
vermögenswirksame
genau
hier VVL
genau vermögenswirksame Leistungen,
das könnt ihr machen,
sowas,
genau, insbesondere wenn er nicht viel Geld verdient, ist das eine super Sache. Gibt Vaterstaat nochmal eine 20% dazu oder so nochmal.
Und lieber bei solchen Sachen schauen oder eine Steuererklärung machen. Das ist quasi ein ganz,
bringt
ganz viel.
Bringt auch noch was, wenn wir Steuern zahlen.
Ja, das bringt was, wenn man Steuern zahlt, genau.
Das sonst ist, bringt dir eine Steuererklärung auch
nicht. Ja, aber manchmal muss man die Steuererklärung.
Vortrag.
Ja, und manchmal muss man die machen, obwohl man nicht steuerpflichtig ist, weil abgeführte Steuern, die man zurückbekommen möchte.
Richtig. Ja, genau.
Weil du zu viel Geld an der Börse gemacht hast, oder was?
Nein, weil du einen Nebenjob hast da dann Sachen von abgezogen, wo zu viele abgezogen wurden, um das richtig zu rücken. Nebenjob, neben Studium zum Beispiel. Um das dann richtig zu rücken, lohnt sich auch da dann, oder insbesondere da dann eine Steuererklärung, weil man dann alles, was abgezogen wurde, zurückbekommt.
Und weil man halt Verlustvorträge eventuell machen kann und sich das dann später holen kann, wenn man kein Geld verdient.
Ja.
Also lieber den Start abzocken, als sich abzocken lassen. Ich denke,
das kann ich so nicht stehen lassen, weil ihr müsst immer bedenken, der Start sind wir alle.
Der Start sind wir. Das heißt, lieber uns selber abzocken, bevor wir vor jemand anders abgezockt werden. So ist es nämlich.
Ja,
das stimmt. Ja. Also das Problem
ist darauf achten, dass die mit dem, was Steuergelder sind und so, dass damit nicht so viel Schindeldur getrieben wird, sondern richtig, was gemacht wird, was allen zugutekommt.
Richtig.
Ja.
Richtig.
Schön. Das cool. Damit sind wir jetzt über die Finanzsparte mit den Bitcoins durch unsere Themen durchgerauscht, oder?
Ich denke.
Ja. Das ist, ja.
Genau.
Lieber nicht weiter.
Das lieber nicht, ja.
Sonst machen wir hier noch einen Finanzpodcast auf.
Ja. Da hätte der Marc bestimmt auch Bock drauf. Der war doch Mr. Finanzen.
Ja, stimmt. Finanzpodcast. Hören Sie auch nächste Woche wieder zu, wenn wir Ihnen erklären, welche Aktien Sie kaufen sollten und welche.
Das können wir leider nicht
besser
sagen.
Lieber sein lassen sollten. Ja. Man hätte zum Beispiel Nvidia-Aktien kaufen können Anfang des Jahres.
Ja.
Hinterher
man
zu
hätte
sagen,
Apple-Aktien kaufen können.
Vor 10 Jahren, ja.
Nee, du hättest auch jetzt noch Apple-Aktien kaufen können. Die sind, glaube ich, in den letzten paar Monaten irgendwie 10% gestiegen
wieder. Das ist kein Problem. Du hättest,
also in den letzten 4 Jahren.
Amazon-Aktien gekauft, das ging auch um 20% dann noch um seitdem. Ja. Ich habe aber zu wenig gekauft. Das ist dann auch immer das. Hm.
Hättest noch Bitcoin kaufen können, da hättest du.
Ja, genau.
Hätte,
Fahrradkette, genau.
Das hilft alles nichts.
Nee, genau.
Ihr könnt jetzt Bitcoin kaufen, so.
Nee.
Habe ich es gesagt. Ihr könnt?
Kauft. Ja, aber lasst es doch einfach. Weil
ihr könnt es auch lassen.
Energieverschwender.
Genau, aber jetzt, wenn ich habe es gesagt und jetzt, wenn ihr nicht auf mich hört, dann seid ihr selber schuld und wenn ihr auf mich gehört habt, seid ihr auch selber schuld.
Dann seid
so
auch
ist
schuld.
Es nämlich. Quasi, man kann
es nicht. Wir wollten uns doch nicht abzocken lassen.
Ach so, ups. Nee, okay.
Außerdem sind das alles Klimakiller.
Klimakiller.
Glaub, Bitcoin hat eigentlich RWE erfunden.
Das kann
oder E.ON oder so. Die
oder
haben
die große
irgendjemand
Klimaverschwörung.
Genau. Und haben gesagt, hey, wir brauchen irgendwas.
Also ich glaube.
Ganz groß drauf abfahren und ganz, ganz viel Energie verpulvert. Und dann kam jemand auf die Idee, ja, lass uns doch so einen scheiß Bitcoin entwerfen. Und Blockchain und das muss errechnet werden und das geht ganz schwer und ganz viel Zeit.
Nee, das geht am Anfang noch ganz einfach, bis dann mehr Leute mitmachen.
Ja, bis genug Leute mitmachen und dann brauchen wir schon 5 Atomkraftwerke und 3 Kohlekraftwerke nur dafür, dass die da ihre Bitcoins rechnen.
Ja.
Das ist total gut.
Das ist super.
Und hat praktisch funktioniert.
Ja.
Und also der RWE-Kurs geht auch nach oben.
Also ich glaube, das ist Verschwörung von den Ex-Menschen. Weil die brauchen warmes Klima und die wollen die Erderwärmung.
Ah.
Weil das sind ja, die sind ja nicht so wie uns, sind ja Kaltblüter.
Ja. Viel mehr Sinn.
Ja, genau. Die sind Kaltblüter. Mhm. Das heißt, sie brauchen eher eine warme Umgebung und deswegen die Echsenmenschen sorgen dafür, dass quasi diese ganze Energie verbrannt wird, damit die ein schönes Leben haben.
Mhm. Okay. Ja, nee, das macht total Sinn. Kommen wir doch dann jetzt lieber zu
mehr Sinn als RWE, oder?
Ach nee, zu Git Commit Murder Lesefu hatten wir schon.
Hatten wir gleich schon mal. Nein, erzähl doch einfach nochmal.
Hatten wir schon.
Was hatten wir schon?
Hatten wir schon. Echt? Aber du kannst es trotzdem
nochmal
haben.
Nee, dann nimm raus. Ist durch meine Timeline gerauscht und ich habe die Folge, wo es erwähnt wurde, nicht gehört.
Ja, wir haben heute alles schon echt viele Folgen gehabt, ja.
Ja. Wir sind schon fast bei 200, also. Gut, noch was? Was da nach Git Commit Murder war, das kann ich noch nicht.
Ja, das steht da immer noch. Aber Felix, hast du es geschrieben?
Hm? Ich habe auch eins. Ich habe auch ein Lesefu dazu geschrieben. Und zwar The Booming Japanese Rent-a-Friend Business. Und
what?
Das ist auch echt eine weirde Sache.
Kann ich mir einen Japaner als Freund holen?
Nee, pass auf. In Japan.
Wenn ich Japaner
ist es,
bin?
In Japan ist es ja so, dass quasi immer mehr Leute Single bleiben oder quasi wenig sozialen Kontakt haben und dort kannst du dir einen Actor, also quasi ein Schauspieler mieten für einen Tag zum Beispiel mit deiner Familie und dann sagst du, okay, ich möchte dich mieten, du bist mein Freund für dieses Treffen und weil du dir nicht die Blöße geben willst, keinen Freund zu haben. Und das ist schon echt super, deprimierend irgendwie.
Was verdient der so dann? Also kann
keine Ahnung. Jetzt sagt er, glaube ich, also der hat irgendwie gesagt, wenn du eine ganze Wedding haben willst mit diesen ganzen Akteuren, also
okay, gut.
Warte. Und zwar ist es dann so, du kannst dann quasi diese ganze Wedding haben mit deinen ganzen Freunden und hier steht er hat gesagt, wie toll das war. Shit, ich finde es jetzt leider gerade nicht mehr, aber das war ungefähr $10,000, aber dann wird es auch komplett für dich gemacht, also die komplette Wedding wird geplant mit diesen ganzen Akteuren, die deine Freunde sind und die Familie von dem anderen, von der anderen Person und denjenigen, den du heiratest, kann auch ein Actor sein.
Das ist total top.
Das ist total creepy. Also das ist die Story ist halt schon echt so, dass man sich so denkt, oh fuck, in Japan, irgendwie geht da was schief, ich weiß auch nicht.
Ja. Nee, das ist total gut. Sind das jetzt schon Auswirkungen von der atomaren Verseuchung?
Ja. Mhm. Das sind die Pilze, die du gegessen hast.
Ja. Ui, ui, ui. Also hier ist man quasi eine Zahl und zwar
sind da alles Fake News.
Kommt er quasi mit für einen Tag Disneyland mit der Mutter und mit dem Kind halt. Und das sind ungefähr 20.000 Yen für 4 Stunden. Was quasi ungefähr $200 sind für die 4 Stunden.
Mhm. Also 180 Euro.
Ja. Oder 100, ja, ist relativ gut. Der Dollarpreis wird gerade wieder schädiger. Ist gut. Gut für den Euro. Und also es ist nicht unendlich viel Geld, aber es ist auch nicht wenig Geld, ja. Und irgendwie ist es total fucking deprimierend, ey.
Oh.
Aber ein guter Read auf jeden Fall. Also das kann man gut lesen.
Okay, gut. Dann Mail-Server. Mimimi.
Hatten wir nicht Mimis irgendwo schon? Ah ja, genau. Und zwar, ich wollte E-Mails verschicken an. So fangen quasi alle traurigen Geschichten an, ja. Dann genau. habe ich mir so...
Ich habe keine WhatsApp-Freunde, ich muss noch E-Mails benutzen, ja, okay.
Ja, genau. Ich habe noch dieses E-Mail-Ding und dann habe ich meine E-Mail verschickt an eine Liste und dann wundere ich mich, irgendwie kommt diese E-Mail nicht an. Und der E-Mail-Service, also quasi, dass ich E-Mails verschicken kann, wird gehostet für mich von meinem Vater. Habe ich quasi, das Gute ist, ich muss nicht selber hosten, das Schlechte ist halt, ich kann es nicht fixen. Kommt diese E-Mail nicht an und das nach irgendwie einer halben Stunde Debugging kommt raus, dass der gegenüberliegende Server versucht mit RDNS die Domain, also quasi die Domain von dem System herauszufinden. Diese Domain zeigt aber noch auf eine andere, also die Domain ist halt eine, die es nicht mehr gibt. Und das heißt, dass dieser RDNS Resolver schlägt fehl. Und dann sagt der Mail-Server, nee, will nicht. Ja. Der gegenüberliegende.
Ja, ist ja okay.
Ja, ist aber doof, weil, also keine Ahnung, das sagt dir halt auch niemand, wieso, ja? Also
wieso gibt es die Domain dann nicht mehr?
Ja, weil die halt ausgelaufen ist. Und da laufen halt irgendwie 5 oder 6 Sachen drauf.
Ja, und das ist okay. Also ich meine, ich würde das als Mail-Server auch nicht annehmen.
Ja, klar, aber um solche Sachen
so konfiguriert. Aber zumindest eine Fehlermeldung müsste kommen halt.
Ja, ihr könnt mir wenigstens eine E-Mail schicken und sagen, ja, übrigens, wurde nicht angenommen, weil es kacke, weil du doof bist oder so, ja. Das einfach nichts sagen, ja.
Ja, nee, das ist scheiße. Nichts sagen ist scheiße. Aber ich meine, gibt ja auch Leute, die benutzen Hotmail oder irgendwelche Outlook-Dienste. Da gehen halt einfach auch Mails hin, die verschwinden halt im Nirvana.
Ja.
Da sagt dir auch keiner, was passiert ist.
Und das ist doch scheiße. Das ist einfach nur eine Unterdrückung der Minderheiten.
Also ich würd nie meine Mails, ich würde nie darauf kommen, irgendwie meine Mails bei Microsoft zu hosten. Die verschlucken einfach die Mails ohne Fehlermeldung. Die nehmen die an und weiß nicht, was damit passiert.
Ist fertig. Angenommen. Ja, und, reicht doch
und
wohl.
Wenn du auf, und das ist wirklich ein Phänomen. Also das geht mehreren Hostern so. Ich meine, wenn du riesengroß bist, dann kannst du das vielleicht noch irgendwie durchdrücken. Aber wenn du so ein mittlerer, kleiner Hoster bist, dann Microsoft verschluckt dir, sagt dir nicht warum und du kriegst auch keine Hilfe. Passiert, das ist einfach so. Musst halt mit leben.
Okay, du musst halt mit leben, dass da ab und zu keine E-Mails ankommen. Das ist echt.
Ja, das ist so.
Gruselig, hey.
Das steht in der RFC.
Was steht da drin?
Dass E-Mails nicht unbedingt ankommen.
Nee. Wenn du sie annimmst, dann musst du dafür Sorge tragen, dass sie auch sie zugestellt annimmst, werden. Und das macht Microsoft.
Ja, die werden ja zugestellt nach DevNow.
Und sagen, alles gut. Und du denkst, ja, dann wird da wohl alles gut sein, wenn alles gut ist. Aber die kommt halt nie an beim Empfänger.
Angelogen. Dürfen die das überhaupt?
Nee. Aber versuch sie mal in Deutschland nach deutschem Recht zu verklagen. Kannst ja mal probieren.
Okay.
Wenn jetzt Hotmail Open Source wäre, dann könnten wir da reingucken und sagen, was da schief läuft.
Ja, aber dann würde ich sagen, ja, ist so, stimmt.
Ja, steht hier, machen wir so.
Und ihr seid doof.
Ändern wir auch nicht. Ja.
Also das ist auf jeden Fall ein Scheißdreck, ja. Und ich hatte jetzt quasi das Glück, dass ich das debuggen konnte, weil ich mit dem reden konnte. Aber wenn das quasi solche großen Hoster sind, ich habe auch das Phänomen, dass ich an Google-Listen, wie heißen diese Google-Groups, kann ich auch E-Mails schicken und die werden ungelogen irgendwie 30 Stunden oder so später erst zugestellt. Aus irgendeinem Grund, ja. Und ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat, sondern es passiert halt ein paar Leuten. Und das ist halt dann einfach so, ja gut, du bist halt hier auf der Slow Lane, ja, du bist quasi schon in diesem shitty Internet gelandet, ja. Ja, genau. Fuck your Netzneutralität,
Slay, hey. Mail.
My ass. Tja. Ja. Bist halt quasi wirst hinten rangestellt, wenn das mir dann E-Mails
verarbeitet oder so. Hat halt nicht den Prioritätsbriefmarkenstempel.
Ja, genau.
Du hast halt so wenig bezahlt dafür, deswegen. Ja. Kann ich schon verstehen irgendwie.
Das kann nicht gut sein, quasi. Jedenfalls, ich find's doof. Ich find das nicht gut.
Mama, ich find das nicht gut. Ja.
Das war mein Mimimi. Also abgesehen von den anderen Dingern, die ich schon wieder hatte.
Okay. Mein Mimimi ist, ich muss Netzwerkdosen und Netzwerkkabel und so kaufen und ich weiß nicht wo und ich habe überall recherchiert und
kannst du nicht bei Amazon kaufen oder so?
Ja, kannst du schon, aber irgendwie so richtig ist nichts Cooles dabei und ich blick die Preise nicht und ich weiß nicht was. Das ist alles anstrengend und wollte fragen, wo ihr Zeug kauft, also auch ihr Hörer. Ich habe so ein bisschen ein paar Sachen, habe ich bei Kabelscheune gekauft, aber so richtig weiß ich auch nicht, ob die gut sind.
Ja, für das, was ich habe bei Kabelscheune auch schon gekauft und das war für das, was ich gekauft habe, war gut. Wie erwartet, schnell, vollständig, nicht kaputt. Alles, was man sich so wünscht von einem ordentlichen Online-Shop.
Okay.
Ja, das war schon in Ordnung. Die scheinen ganz okay zu sein. Und vor allem Preis-Leistung hat einfach auch gestimmt. Es war nicht dann dafür, dass man mal woanders kauft, direkt 20% teurer. Nee, das ist faire Preise und schnelle Lieferung. Und ansonsten alles wie gewünscht. Was unübersichtlich ist natürlich, wenn man versucht, Dosen und Dosenblenden und so ein Kram zu bekommen. Aber das liegt, glaube ich, eher an dem Markt insgesamt als an bestimmten Shops.
Also, okay.
Wenn man versucht, in einer Wohnung zu einem vorhandenen Schalter Dosensatz, also die Rämchen und das, was da so drumherum ist, die sehen ja immer anders aus. Und wenn man dann in einer Wohnung ist oder für jemanden passend zu seiner Einrichtung die richtigen Netzwerkvarianten dann davon zu bekommen, das kann schon ein Ding der Unmöglichkeit werden, weil je nach Hersteller und so gibt es das Zeug einfach nicht mehr oder man findet es nicht oder es sind so Spezialdinger, die muss man ewig hinterher telefonieren. Ja. Okay. Ist Essig. Jo. Aber sonst Kabelscheune, gute Erfahrung. Ansonsten die großen ELV oder Konrad und so, da gibt es halt auch Netzwerkzeugs.
Das ja. Stimmt.
Hm. Na gut.
Aber Konrad als Apotheke, Elektroapotheke ist halt auch schon wieder so ein Ding.
Ja, ich wollte gut und günstig.
Gut und günstig. Ich glaube, dann bist du bei der Kabelscheune gut aufgehoben.
Okay, naja gut.
Womit ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, war hier so ein kleiner Elektro, ja nicht Großhändler, sondern eben ein kleiner Elektrohändler, der vornehmlich aber Handwerker verkauft, hier bei uns in der Ecke. Das ist für dich jetzt vielleicht unsexy, aber einfach mal so rumfragen lokal und so, die, der hatte auch echt faire Preise und da konntest halt direkt mitnehmen und hätte auch gewusst, zu wem ich gehen kann, wenn irgendwas blöd ist, weil es war jetzt nur es waren nur 50 Meter Kabel, es war jetzt nichts Besonderes, wo viel blöd sein konnte überhaupt, aber fand ich dann auch eine ganz gute Erfahrung zu sehen, okay, das mit den Preisen funktioniert eigentlich auch so im direkten Verhandeln noch.
Okay.
Ja.
Wenn ohne einen Tipp von einem Elektriker hätte ich allerdings diesen Laden nie gefunden. Das muss ich dazu sagen.
Ja, nee, Elektriker hat zum Beispiel gesagt, ja, wenn er es über mich kauft, ist es irgendwie genauso teuer oder teurer, als wenn man es irgendwie anders besorgt. Und Baumarkt hat wohl manchmal so Angebote, aber halt auch nicht immer. Also man kann natürlich auch diese ganzen Baumärkte, OB, Bauhaus, Gedöns abklappern, aber dazu hatte ich jetzt auch irgendwie keine Lust.
Also Kabel, Netzwerkkabel habe ich die Erfahrung gemacht, so beim immer mal wieder drauf gucken, was die so haben wollen. Würde ich niemals im Baumarkt kaufen, das ist immer viel zu teuer. Also mich würde echt mal überraschen, da angemessene Preise zu sehen. Und zu dem Thema Rämpchen und so, die haben das schöne Zeug gar nicht erst im Angebot. Die müssen das dann auch bestellen.
Krass.
Das ist so, wenn ich mal drauf geachtet habe, habe ich diese Erfahrung zusammengetragen. Das muss um Gottes Willen nicht repräsentativ sein, aber Baumärkte, da hätte ich die allergrößten Vorbehalte.
Also wie gesagt, es kann halt sein, dass bei Baumärkten manchmal das Richtige in guter Qualität billig da ist, aber halt
nicht. Das sind so viele Ifs.
Das ist halt so. Deswegen wollte ich ja mal auch eure Erfahrungen wissen, was man da gehen kann. Und
also ich musste zum Glück sowas noch nicht kaufen.
Ja, ich habe jetzt halt den Fall, dass ich viel verkabeln muss demnächst.
Uiuiui.
Brauche Netzwerkkabel, brauche Stromkabel, brauche Netzwerkdosen, Stromdosen.
Mach mehr Steckdosen.
Ja, mehr Steckdosen. Überall, wo Steckdosen hinkommen, kommt auch Netzwerkkabel hin. Ja,
das ist schon ein guter Ansatz.
Ja, genau.
Aber hast du noch so viel Ethernet? Ich habe gehört, jetzt kommt mit dem super neuesten Standard, kriegst du irgendwie 4 Gigabit oder sowas übers WLAN.
Ist mir egal, es kommt überall Kabel hin.
Ja.
Also ich muss sagen,
ich muss ja dann trotzdem auch das WLAN da erstmal hinkriegen. Und das WLAN kommt über Kabel dahin, falls dir das noch nicht klar ist.
Oh.
Also?
So, du könntest auch Glas legen.
So funktioniert das.
Weil dieses Glas ist auch ganz schön viel preiswerter geworden.
Aber das ist trotzdem, Glas, du hast ja nichts, was das unterstützt. Strecken, aber das ist einfach totaler Quatsch, ja. Also du hast ja keine
immer
Geräte.
Noch dann Switch, der dann übersetzt, stimmt schon.
Richtig, ja. Und diese Teile sind dann quasi immer so übertrieben laute Lüfter für unendlich lange Benutzung und sowas. Aber das hast du ja gar nicht zu Hause. Du willst ja dieses ganze Commodity-Zeug haben, weil es ja viel billiger ist. Ja.
Nee, also wenn ich jetzt 100 Meter oder sowas überbrücken müsste, dann würde ich auf jeden Fall Glas nehmen, aber für 3 Meter lohnt sich das halt nicht so.
Ja.
Und für 10 auch nicht.
Genau. Also ich warte auch eher auf das Kupferzeug, was dann schnell ist. Weil das, was ja auch irgendwie jetzt langsam.
Also es kommt jetzt überall Cat7 rein und dann aber Anschlussdosen Cat6A.
Ja.
Und dann gucken wir mal. Also wer da noch irgendwie einen Geheimtipp hat,
genau,
von den Hörern gerne mir in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren.
Vielleicht auch lokal, dann sagt der Ingo noch, wo er dieses bräuchte.
Nee,
sagt er nicht. Okay, sagt er nicht. Das heißt lokal, deutschlandweit wahrscheinlich. Free Shipping in Deutschland oder so.
Ja, Free Shipping in Deutschland, genau. Brauche ich. Vielleicht hat jemand einen Tipp, wenn nicht, suche ich halt selber nochmal, aber es war irgendwie frustrierend, dann macht man halt so Preisvergleichportale und dann findest du aber nie dieselben Dings, also bei großen Sachen oder bei, was weiß ich, RAM-Regeln und so, da funktioniert das immer ganz gut, aber wenn du irgendwie sagst, du brauchst Cat7-Kabel, da schlagen diese Preissuchmaschinen einfach, da failen die einfach, weil einfach die Bezeichnungen so unterschiedlich sind, das macht alles keinen Sinn.
Obwohl es eigentlich alles das Gleiche ist, ja.
Ja, aber das ist halt bei Mimimi, ist Preisvergleich, Suchsgedönse stoßen da halt in ihre Grenzen und ich brauche irgendwie gut und günstig, aber was ist jetzt gut und günstig an der Stelle, ne?
Ja.
Naja, kommen wir zu den schönen Sachen, zu den Picks und dann sind wir schon fast durch.
Pickstarter.
Picks.
Ja, ich pick mal kurz die Crapple.
Gesundheit.
Ja, also da, die Crapple, das ist eine Lizenz, weil wir haben noch nicht genügend Open-Source-Lizenzen. Und das ist eine ganz besonders wichtige Lizenz, weil es geht um akademisch geschriebenen Code. Also per Definition muss es ja der hochqualitativste Code sein. Genau, ist es meistens nicht, weil wird bis tief in die Nacht alleine vorm Rechner und unter großem Schlafentzug erstellt, um einfach nur zu belegen oder zu experimentieren, was man belegen oder per Experiment ermitteln möchte, bis zu dem Punkt, wo man einfach sagt, ah, Erkenntnis gewonnen, ist gut jetzt, und dann bleibt der Code genau so liegen.
Ja, abgeschlossen quasi.
Abgeschlossen, genau. Trotzdem ist Code-Sharing ja immer eine gute Sache, und wenn selbst schlechter Code kann noch Erkenntnisse mit sich bringen. Deswegen soll diese Lizenz die Leute dazu bewegen, auch diesen Code, den man so geschrieben hat, zu veröffentlichen. Und deswegen gibt's die Crapple, the Community Research and Academic Programming License. Sehr schön, ich habe gelacht, als ich es gelesen habe, und wollte es einfach mal pegen.
Ja, ist okay. Schön, die Needs, die er quasi aufgreift. An Open Source License for Academics has additional needs. First, it should require that source and modification used to validate scientific claims be released with those claims, quasi der erste. Und zweitens, more importantly, it should absolve the author's name of shame, embarrassment and ridicule for ugly code. Ja, und das ist quasi der Freibrief dafür, dass du Scheiße gebaut hast, aber es trotzdem veröffentlicht hast. Und das ist doch schön.
Zwangsweise.
Weil ich glaube ja schon, dass ich das irgendwann mal angesprochen habe. Es kann sein, dass es sogar noch Radio Tux Talk war. Also es ist schon echt übertrieben lange her. Nicht,
aber das ist ja schon.
Gucken, was archive.org zu dieser Webseite sagt. Resurrect this page.
Wie sieht es denn jetzt mit den LEDs da aus?
Okay, alles klar. Mein Pick ist, eigentlich ist es auch ein Lesefuhr, aber jetzt hat den unten gerutscht, ist ja auch egal. Christmas LED Light Teardown. Und das ist quasi ein Typ, der hat sich die billigsten LED-Weihnachtsbeleuchtungen aus AliExpress gekauft und hat es mal quasi auseinandergebaut, um zu schauen, wie das funktioniert, weil da gehen 230 Volt direkt rein, und es hat 70 Cent gekostet für, keine Ahnung, wie viele LEDs. Ich glaube, wie viel sind das, wie viele LEDs? Fuck, 30 oder so.
28.
Für 28 LEDs. Mit einem Stecker, mit einem Knopf, wo man dann sagen kann, wie die leuchten sollen, und quasi 230 Volt rein. Und das Ganze für knapp 70 Dollar Cent. Und das ist halt einfach so billig, dass man sich überlegen muss, okay, was haben die denn da überhaupt da drin verbaut dann, ja? Weil das kann ja nicht, das kann ja nichts Gutes sein, ja?
Nee.
Weil es einfach viel zu billig ist. Und es hat einen 230 Volt.
Wenn ihr das in den Baum schraubt, müsst ihr euch nicht wundern, dass der Baum irgendwann brennt.
Ja. Also da ist es tatsächlich so, da ist nicht viel drin in diesem Gerät, quasi nur eine. Er hat quasi hier unten die Schematics mal aufgemalt, wie das Ganze funktioniert. Hat diesen die Beschreibung dran, und alles, was da quasi diese 300 diese 230 Volt runter zu den 5 Volt Gleichspannung macht, ist ein Widerstand und eine Gleichrichterdiode. Und das ist es quasi, ja. Und mehr ist da nicht drin. Und dass da quasi dann diese 230 Volt an so verschiedenen Sachen anliegen, und wenn da was kaputt geht, dass dann natürlich alles anfängt zu brennen, das ist, ihr müsst halt dann den Leuten nur bewusst sein. Es ist quasi viel zu wenig Zeug drin, dass das überhaupt funktionieren kann, dass man das überhaupt richtig machen kann. Aber das Krasse ist halt, dass es funktioniert. Ja. Und also
ich finde es halt nicht mehr funktioniert.
Ja, ich find's cool. Ja? Also ich find's richtig, richtig nice. Die Chinesen, die wissen einfach, wie man so viel Geld spart, dass du für 70 Cent irgendwie 28 LEDs kaufen kannst, die du mit einem Knopf steuern kannst, wie die leuchten.
Genau.
Krass,
die eventuell einfach anfangen, irgendwann zu fackeln.
Ja gut, papalapapay.
Ja, was soll's, ne?
Hat ja ein CE-Zeichen drauf, ein gutes China-Export-Zeichen.
Ja, China-Export, genau.
Also der Teardown ist ziemlich cool, weil der sehr, sehr in die Tiefe geht und auch quasi diese ganzen einzelnen Schritte erklärt, was da passiert. Cool.
Gut, kommen wir zu Spielen. Und zwar das Game Royale, also vom Neo Magazin Royale, da gibt's, wurde mir von der Lea empfohlen, so ein kleines Spiel, was so wie Monkey Island aufgebaut ist, sieht ganz witzig aus. Der muss dann halt irgendwie auf der Insel und lauter Anspielungen auf Monkey Island, und ich hab's leider nicht gespielt, bin noch nicht dazu gekommen.
Das war schon ein bisschen länger her, oder?
Das gibt's scheinbar schon ein bisschen länger, da gab's jetzt auch schon eine Version 2 davon, kann man dann auf Steam irgendwie kaufen. Die Version 1 hier lässt sich jetzt im Browser direkt spielen, ist halt ein Point-and-Click-Adventure, wo man halt, wie heißt der, den Böhmermann steuert und der lustige Sachen erzählt und Sachen erlebt und so. Ich habe, wie gesagt, bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen, aber es sah sehr witzig aus und deswegen wollte ich euch das empfehlen, wenn ihr da noch nicht drauf gestoßen seid. Ist ja jetzt vielleicht auch was für die kalten Tage. Und dann noch ein Spiel, was ich vielleicht nicht jedem empfehle, weil ich habe da jetzt schon Leute gesehen, die sind da süchtig geworden von.
Ich habe zum Glück schon durchgespielt. Kein Problem.
Okay. Eine Paperclip Company schnell mal aufbauen. Es ist auch, wir waren ja vorhin bei Wirtschaft und Börse und so. Das ist auch gut. Also wer das verstehen will mit diesem Kapitalismus, der soll mal schnell sich eine Paperclip Company aufbauen.
Genau. Und Marketing dann passt auch gut das Auto-Clip Thema AI auch dazu. Also das ist quasi schon lustig.
Ja. Was tut das Ding?
Kennst du den Cookie-Clicker?
Nein.
Du kennst nicht den Cookie-Clicker? Okay, dann ist das das erste Spiel, was du durchspielen musst. Der Cookie-Clicker.
Alles klar.
Du klickst quasi auf
Cookie. Ja, mir dämmert's, ja.
Und bis du dann quasi mehr Cookies hast, um mehr Cookies zu klicken, um dann mehr Cookies zu haben, die dann mehr wieder einsetzen kannst, um mehr Cookies zu klicken.
Okay.
Und das ist der Cookie-Clicker. Und hier ist es Paperclips. Du brauchst quasi Paperclips, um mehr Paperclips zu kaufen, die dann mehr zu haben, damit du wieder mehr Paperclips herstellen kannst, die du dann mehr verkaufen kannst und dann wieder mehr Paperclips haben kannst. Oh. Aber es ist sehr schön, es hat so ein bisschen Geschichte, was ich relativ cool finde, im Gegensatz zu dem Cookie-Clicker. Es geht quasi, du fängst quasi an, einzeln diese Paperclips herzustellen. Und dann irgendwann fängst du an, das zu automatisieren. Und dann entsprechend geht es dann weiter mit künstlicher Intelligenz, die dann quasi diese Paperclips herstellt für dich und so. Ist schon sehr cool gemacht. Mehr will ich nicht spoilern.
Ja, probiert's aus. Und ich muss jetzt aufhören damit. Gut.
Hast du die ganzen Papers geklipst oder was?
Komm. Okay.
Ja, mir wurde ein Hörerpick zugetragen, und zwar ist es ein Talk von der diesjährigen DevOx Belgium. Der geht darum, was man Lustiges mit dem Terminal machen kann und wie man es zum Singen bringen kann. Ist sehenswert, ist sehr unterhaltsam. Ansonsten gab es an der DevOx auch eine Menge anderer interessanter Talks. Ich kann nur empfehlen, da mal durch die Playlist zu gehen. Ist wieder eine gelungene Konferenz, die einen sehr schönen Talk-Output generiert hat.
Cool.
Okay. Krypto, irgendwas?
Pearl, wieder. Keine Ahnung, wer ist das?
Pelz.
Krypto-Pelz.
Ja, ich habe gerade noch gedacht, man kann natürlich dem Timo einfach Danke sagen für den Pick, dass er gesagt hat, ich soll das Timo mal picken. Ja. CryptoPulse ist eine Seite, die ich entdeckt habe, die mir so nicht geläufig war, die ein bisschen älter schon ist. Felix, du kennst sie wahrscheinlich. Und ich das ist nicht. Eine Sammlung von Crypto-Challenges. Und das sind quasi kleine Aufgaben, die man lösen kann soll. Und anhand dieser Aufgaben kriegt man einen Einblick da rein, wo Krypto alles so gebrochen sein kann, was es, wie man es brechen kann, wie man es missbrauchen kann. Ich habe sie leider noch nicht alle durcharbeiten können, aber das, was ich mir so angeguckt habe, sah extrem spannend aus, um einfach einen Einblick da rein zu bekommen, noch tiefer oder überhaupt erstmal am Anfang. Es fängt an mit Basics, also es ist ohne großartige Vorwissen, kann man einsteigen, wenn man möchte. Versuchen nicht paranoid zu werden, während man lernt, wie kaputt eigentlich alles ist.
Ho, 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 ho.
Ja, genau. Okay. Das ist, es sind auch noch gar nicht alle Sets, die sie da angerissen haben, fertig ausgefüllt. Die Frage ist, ob das überhaupt noch passieren wird, weil sie schreiben auch in ihrer Einleitung, ja, wenn wir gewartet hätten, bis wir alles vollständig haben, dann hätten wir jetzt 2015, während ihr das hier liest. Wir sind jetzt im Jahre 2017, insofern denke ich, befürchte ich, ist noch nicht fertig, wird auch nicht mehr fertig.
Okay, das.
Ja.
Aber cool. Nee, gute Sache. Einfach mal ausprobieren. Schön. Okay, mein Pick ist genau das ARM Lab Environment. Das ist ja immer so, dieses ARM ist ja irgendwie nur auf Telefon oder auf dem Raspberry Pi und ist ja immer alles langsam und shit. Ich würde das aber gerne auch virtuell haben. Und es stellt sich heraus, QEMU kann einfach ein ARM-Prozessor werden. Und alles, was man dafür machen muss, ist einfach nur ein Image vorbereiten und das dann mit QEMU ARM starten. Und in der aktuellsten Version wird es quasi sogar irgendwie schnell oder so, habe ich gehört. Hier ist quasi eine Webseite, die diese QEMU Images, so ein Ubuntu, was unter ARM läuft, für die virtuelle Maschine vorbereitet hat. Und entsprechend dort kann man dann einfach mal ein bisschen ausprobieren, wie verhalten sich denn Sachen anders oder gleich unter ARM, wenn man zum Beispiel was kompiliert, was braucht man da? Oder man möchte quasi für ein Telefon irgendwie eine Software schon vorkompilieren oder für ein Raspberry Pi, dann kann man quasi dafür die virtuelle Maschine hernehmen. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, so quasi einfach mal so direkt irgendwas vorbereitet zu haben, ohne sich dann lange damit rumzukrepeln. Ja, wie bekomme ich denn quasi dieses initiale Image überhaupt her?
Genau. Ich erinnere mich gerade an OpenMoko. Das ist lange her, aber damals habe ich auch den QEMU benutzt, um ARM-Code auf meinem Rechner auszuführen. Also der QEMU kann das schon ganz schön lange.
Ja, ja, genau.
Also, das ist, ja.
Ich glaube, irgendwann in den letzten Releases wurde das aber auch schnell. Also dann gibt es quasi so eine Art Para-Virtualisierung oder so.
Ja.
Und benutzt dann irgendwie irgendwelche Magic-Commands oder so und dann ist es auf einmal schnell geworden. Suddenly fast, weil davor ist es quasi so, dass es so eine echte Emulation ist. Das heißt quasi, jedes einzelne Command wird dann quasi geparsed, wird dann geschaut, was sollte da passieren, werden dann diese virtuellen Register, CPU-Register angepasst und so. Und das ist halt alles relativ langsam. Aber in irgendeiner Version ist es schnell geworden. Gott, fast. Ich werde es mal nachschauen. Okay. Ja, genau. Also das ist quasi mein Pick. Einfach, wenn man mal ARM ausprobieren möchte, ohne dass man Raspberry Pi, so ein Krippel Raspberry Pi haben will. Und eine echte Festplatte quasi, nicht so eine SD-Karte und so. Das ist schon was ganz Cooles. Okay, und zwar, genau, hier ist es nämlich. Und zwar, es gibt QEMU User und dieses QEMU User kann man dann quasi seinem Computer erklären, wie bestimmte Kommandos auszuführen sind auf der eigenen Plattform, und dann werden quasi diese Calls, diese Assembler-Calls gemappt auf das, was in deinem x86-64 halt wird ein bisschen anders dargestellt, aber prinzipiell hat es halt die gleichen Codes. Und mit Bin-Format kann man dem, oder mit QEMU-User kann man dem dann quasi sagen, dass es einfach machen soll. Ist ziemlich cool. Ich verlinke das hier einfach mal. Ist sogar von 2013, wo das schnell geworden ist. Verrückt. So vergeht die Zeit.
Ja. Und so vergeht auch unsere Zeit hier für die Sendung. Wir sind schon wieder am Ende.
Wir sind zu weit auch.
Sozusagen.
23 Uhr,
ja. Fuck. Ja, viel zu spät schon wieder.
23 Uhr in Deutschland natürlich. Nicht hier, wo wir sind.
Ah ja, genau, nicht in Wolgograd. Genau. Und ja, würde sagen,
vielen Dank fürs Zuhören.
Oder? Genau. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Wir gucken mal, wann das dann sein wird. Diesmal war ja wieder ein bisschen Mittwoch außer der Reihe. Naja, passiert. Trotzdem, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
So, dann.
Ciao, ciao.